Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern und Alex Troika.
Boah, Junge. Alle vier Top-Clubs, so gesehen, haben seit unserer letzten Folge gepatzt. Überraschung gab es nicht nur in der Liga, sondern auch in der Copa del Rey und natürlich auch einen dicken, fetten Aufreger. Also ich bin heiß, ich weiß nicht, wie es Alex geht. Hast du auch Bock?
Ich hab Bock. Es haben sogar genau genommen alle 9 Teams gepatzt. Oh. Servus in die Runde.
Von oben, was?
Alle 9 von oben, wenn ich das richtig sehe.
Denn will keiner Meister werden.
Will auch keiner irgendwie nach Europa einziehen. Der Athletic Club hat ja auch nur unentschieden gespielt.
Allmächtig.
Betis hat verloren, Real Sociedad hat verloren, Las Palmas.
Oh, stimmt.
Und Valencia haben ebenfalls Punkte gelassen.
Oh, was da
also
los?
Wirklich die Top 9 in La Liga. Hat nicht gewonnen am Wochenende. Okay. Sehr kurios, ne?
Das ist mal kurios. So, dann freue ich mich ja hier, dass wir da wieder einiges zu besprechen natürlich haben. Ich bin so ein bisschen hippelig drauf. Alex, fällt dir was bei mir auf? Vielleicht irgendwas ist anders, was nur du gerade siehst? Ist jetzt nichts mit Frisur.
Der Hintergrund sieht doch aus wie immer.
Ja, aber ja, er ist höher.
Du hast die Kamera weiter unten.
Stehe.
Du stehst.
Ich habe einen neuen Schreibtisch, wo man dran stehen kann. Den kann man hoch und runter.
Hast du schon Rückenschmerzen, dass du dich hinstellen musst?
Ach nee, irgendwie hat mich das genervt. Immer nur sitzen und dann habe ich öfter mal gesehen, dass es so coole Schreibtische gibt, die fahren hoch und jetzt kann ich da öfter mal so dran stehen und habe irgendwie ist das ein bisschen lockerer.
Man kommt vielleicht wie an der Bar, fehlt nur noch das Bier in der Hand, ne?
Aktuell habe ich nur noch einen Kaffee da. Auch deswegen bin ich vielleicht ein bisschen zu wild drauf. Oder
ich wollte gerade sagen, wenn du dann stehst, dann wirst du ja noch hibbeliger, als ich schon immer bist, ne?
Dann kann ich hier ein bisschen tanzen und keine Ahnung, komm auf meinen Schrittzähler so zumindest. Also da deswegen hoffe ich erstmal, dass das auch gleich klingt wie immer, auch wenn das jetzt, glaube ich, die letzte Folge sein wird in meinem alten Büro, was jetzt bald Louis Kinderzimmer ist. Also nächste Woche, glaube ich, bauen wir da schon um, aber vielleicht mache ich die da auch noch da. Bla. Liebe Leute, ihr wisst, steht einiges an bei Tiki-Taka. Wir haben später auch noch so ein paar Ankündigungen, was wir so vorhaben oder generell ist da schon eine Sondersache geplant. Also willkommen hier erstmal bei Tiki-Taka zu unserer, 217. Folge. Wie gesagt, gibt ein bisschen was zu besprechen. Copa del Rey war, La Liga war. Wir wollen natürlich auch noch ein bisschen Champions League Vorschau reinstecken. Dazu gab es auch ein bisschen Input. Uns haben geschrieben Florian, Lukas, Sarah, wenn auch alle zu einem gewissen Thema, was ihr euch schon denken könnt. Wir können ja erstmal vielleicht anfangen mit nochmal Copa del Rey Rückblick. Wie gesagt, es gab ja zumindest eine Überraschung, dass jetzt vielleicht der Athletic Club weiterkommt, hat man ja schon ein bisschen so prognostiziert, aber wir können ja erstmal anfangen, dass eben es nicht zu einem baskischen Finale am 6. April in Sevilla kommt, nicht schon wieder, sondern dass es Mallorca geschafft hat, dass die jetzt ihr erstes Finale was seit 2004 haben, zum vierten Mal stehen sie im Finale, 2004 haben sie den Titel noch gewonnen, damals gegen Main, Huelva, aber ja, sie haben sich durchgesetzt gegen Real Sociedad im Elfmeterschießen, war natürlich Drama, aber man muss da auch sagen, irgendwie Real Sociedad auch selbst Schuld, dass die es nicht geschafft haben, was die wieder verballert haben. Im Hinspiel schon Sadik, diese 100%ige, und im Rückspiel gab es ja auch was.
Ja, der verschossene Elfmeter, der tut natürlich besonders weh. Übrigens im spanischen Fernsehen, glaube ich, wurde Brais Mendes mit Mikel Merino verwechselt und zwar doppelt. Beim Elfmeter war er eingeblendet, sehen sie ein bisschen ähnlich, weil brünette Kurzhaarfrisur und 8 Tage Bart, aber so ähnlich auch nicht, dass man, wenn der die ganze Zeit eingeblendet ist, also Fokus auf sein Gesicht, die jetzt Mikel Merino. Was? Und dann
der Kommentator richtig.
Ja, habe ich im spanischen Fernsehen über Twitter mitbekommen.
Okay.
Also es hat nicht Mikel Merino den Elfmeter schon verschossen, hätte man glauben können, wenn man in Spanien das Spiel geschaut hat, sondern Brais Mendes. Und dann sind
vor allem hat er zum dritten Mal in dieser Saison einen Elfmeter verschossen.
Zum dritten Mal.
Zweimal in der Champions League und jetzt kommt er
krass,
auch
krass, krass. Mhm. Obwohl er eigentlich in der Saison vielleicht der solideste Spieler, also vielleicht sogar auch beste Spieler von Real Sociedad.
Konstanter als Kubo.
Konstanter, ne? Hat er jetzt auch wieder bei Sevilla getroffen. Aber ja, dieser Fehlschuss ist sehr, sehr bitter, denn im Nachhinein ging es ins Elfmeterschießen. Da hat übrigens ein anderer verschossen, der eigentlich sicher ist, aber auch schon immer wieder verballert, nämlich Oyarzabal. Mhm. Hat, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr hat er auch 3 oder 4 Elfmeter verschossen, meine ich. Der war auch mal sicherer. Und jetzt hat er eigentlich das gemacht, was ich gern mag vom Kapitän, vom Aushängeschild, nämlich den ersten Elfmeter, also Verantwortung am Anfang übernehmen und nicht sagen, ich will der Hero werden, den 5. schießen. Mhm. Ne? Grüße an Cristiano, sondern der Kapitän, der vermeintlich beste Schütze, sollte vorangehen und den ersten schießen. Hat er gemacht, aber er hat halt verballert. Und ja, so sehr, sehr bitter. Ich muss auch ehrlich sagen, so sehr ich natürlich Mallorca Respekt zoll und ja, das eine grandiose Leistung ist, finde ich schon sehr schade, dass das baskische Finalderby uns dadurch entgeht. Das wäre ein ganz, ganz besonderes Copa-Finale gewesen. Ne?
Wäre ganz besonders, so wird es jetzt auch besonders. Wie gesagt, Mallorca ist jetzt auch nicht irgendwie nur so ein Club, der noch nie irgendwo stattgefunden hat. Also die haben schon auch irgendwie, Javi Aguirre hat, da war schon letztes Jahr für uns so ein bisschen Überraschung, dass er da Klassenerhalt geschafft hat und wie natürlich unangenehm und eklig, aber irgendwie hält er die Mannschaft zusammen und es gibt ja auch gute Spieler, haben sich Sergi Dadea vom abgestiegenen Espanyol geholt und so weiter und irgendwie, so schlecht ist es nicht. Also wir können immer mal was kritisieren, ähnlich wie bei Getafe, aber so rein sportlich ist es nicht immer nur eklig, sondern es hat schon Konzept und System und es funktioniert, sie kämpfen und ja, wenn dann mal Murici trifft, mal Larin, ist das, Abdon Prats ist ja auch irgendwie auch ein krasser Joker mittlerweile. Da geht schon ein bisschen was zusammen. Klar, baskisches Finale, glaube ich, hätten mehr gefeiert, aber jetzt bin ich gespannt, wie viele dann trotzdem im Finale dem vermeintlichen Underdog Mallorca die Daumen drücken, denn da kommen wir jetzt zum anderen Halbfinale, dass es der Athletic-Club geschafft hatte und wie es der Athletic-Club geschafft hat, das war ja schon auch wieder sehr beeindruckend und ja, die stehen jetzt von den letzten 6 Jahren zum dritten Mal im Finale, waren ja auch immer im Halbfinale irgendwie dabei, zweimal eben Finale verloren gegen Barca, gegen Real Sociedad da 2021 und so haben sie jetzt die Chance auf ihren ersten Copa del Rey-Titel seit 1984. Seitdem haben sie 6 Mal Endspiele verloren, 5 Mal gegen Barca, 1 Mal gegen La Real. Also die sind erstmal auch fällig, so wo man sagen konnte, die dürfen mal wieder das Ding gewinnen. Aber auch so von der Leistung her, glaube ich, sind sie ja die überragende Mannschaft des Turniers in der Copa del Rey und das hat man auch gegen Atletico gesehen. Im Hinspiel vielleicht auch mit ein bisschen Glück gewonnen, aber zumindest ist ihre Taktik einfach auch aufgegangen, denen den Ball zu überlassen. Und im Rückspiel, das war ja wieder ein Festspiel von der Stimmung, von wie sie draufgegangen sind, wie sie gepresst haben, was die Williams-Brüder, oh mein Gott, was die da hingezaubert haben. Also das war ja ein Riesenspiel, nicht für Atletico-Fans, sorry da, aber für einen neutralen Zuschauer, glaube ich, konnte man sich das schon anschauen, oder?
Ja, ganz besonderes Ambiente, auch wie immer im San Mamés, ne? Das ist schon eine tolle Sache. Also da ist, glaube ich, ein bisschen der Deckel explodiert im San Mamés. Nee, das war mal wieder ein kleiner Fingerzeig, wie schwer es im San Mamés ist, erst recht im Pokal. Oh ja. Jetzt in der Liga am Sonntag, ne, im Topspiel, da ging ein bisschen die Luft aus, da waren sie dann mit dem Unentschieden zufrieden, sprechen wir später drüber, weil sie sich einfach am Donnerstag, ja, ich will jetzt nicht sagen verausgabt haben, aber auch emotional, ne, da alles reingelegt haben und dadurch einfach Atletico, so kann man es ja glaube ich nennen, den Schneid abgekauft haben. Ne? Ich glaube, das hat auch Koke im Nachhinein gesagt, dass er ja irgendwie nicht diese, weiß ich nicht, Intensität, Schärfe, ne, diesen Biss so mitgehen konnten oder an den Tag gelegt hatten, wie es nötig gewesen wäre, um im San Mamés zu gewinnen, denn das hätten sie ja tun müssen, aber dass sie da wirklich 3-0 abgeschossen wären und quasi mehr oder weniger chancenlos sind, das war dann schon wenig. Wenn du jetzt am Ende 1-1 spielst, ne, alles raushaust und dann kannst du halt nicht schlagen, dann okay, so hatte ich es ehrlich gesagt auch vermutet, aber dass du da 3-0 eigentlich untergehst, weil du ja wirklich nicht so richtig ins Spiel reinkommst und da mal wieder überwältigt wirst, war schon aus Atletico-Sicht enttäuschend und aus Athletic-Club-Sicht natürlich mal wieder eine kleine Machtdemonstration im San Mamés im Pokal. Ist das wahrscheinlich das unangenehmste Auswärtsspiel, das du einfach haben kannst?
Ja, auf jeden Fall. Also so wie Sevilla die Europa League will, so wollen die beim Athletic-Club die Copa del Rey und das ist schon irgendwie was ganz Besonderes da immer, auch wenn es, glaube ich, rund um das Spiel Ausschreitungen gab und da auch unschöne Szenen, wo dann auch ein paar Atletico-Fans vermöbelt wurden, da gab dann auch, glaube ich, eine Mitteilung von Atletico von wegen wenn Atletik ins Metropolitano kommt, dann wird es keine Gästetickets, glaube ich, mehr geben. Also da gab es auch unschöne Sachen, aber an sich war das schon ein Party da. So wie gesagt, einerseits von den Williams-Brüdern, erst legt Nico für Iñaki auf, dann später hatte noch einer eine Chance, dann später legt Iñaki für Nico auf, das schon mal stark. Aber das ist nicht nur Atletik, also bei Atletik wächst wirklich weiter eine Mannschaft zusammen. Die haben ja immer dieses besondere nur Spieler aus dem Baskenland und da jetzt mittlerweile, weil wer das zweite Saison, da wächst weiter was zusammen, dass sie jetzt mittlerweile auch einen Neuner endlich haben, der hat ja auch getroffen, Gorka Gudusleta ist jetzt auch, glaube ich, zum zweite Saison ist er da und da eben, das hat die letzten Jahre auch gefehlt, so ein bisschen Effektivität vorne, ein klarer Neuner nach Aritz Aduris Karriereende, auch wenn Raul Garcia hier und da mal ein Türchen gemacht hat, aber das tut der Mannschaft gut und die ist einfach auch personell gut aufgestellt, dass du auch Rotationsspieler hast, die nicht meckern, wenn sie auf der Bank sitzen, so ein Iker Muniain oder Villalible sind zufrieden mit der Rolle, mehr oder weniger immer nur mal eingewechselt zu werden. Jetzt Berenguer durfte in der Liga ran, aber hat ja auch im Hinspiel das Tor gemacht. Also da ist schon eine richtig gute Teamchemie da. Das würde ich fast ein bisschen mit Real Madrid vergleichen, dass du eben auch so ein paar Veteranen hast wie Muniain, die dann einfach trotzdem funktionieren wie so ein Modric, die, wenn sie eingewechselt werden, oder das ist schon, da funktioniert schon sehr viel. Und ja, bin gespannt, wie das weitergeht für den Athletic-Club. Sind jetzt immer noch Fünfter in der Liga, 5 Punkte hinter Atletico. Muss nicht bedeuten, dass sie das noch aufholen, aber da, wie gesagt, Valverde macht da sehr gute Arbeit und sie haben auch irgendwo ein bisschen, will nicht sagen, Atleticos Schwächen aufgelegt, aber so gefühlt nach dem Hinspiel hat jetzt Simeone nicht so viel verändert und sie wurden dann teilweise schon überlaufen oder auch, ich meine, dieses Pressing so hoch presst in La Liga keiner, wie da Atletico vorne drauf geht, nicht nur mit den Williams-Brüdern, das war schon auch einfach, wirkte fast Atletico teilweise ein bisschen unvorbereitet drauf oder überrascht, wie hoch die drauf gehen und so kam ja dann schon zur Halbzeit, gab es ja schon die 2 Tore, also da Respekt an Athletic. Mal gucken, wie das weitergeht.
Ja, mit dem Finalsieg werden sie hoffen, ne? Und jetzt muss man natürlich auch sagen, jetzt sind sie natürlich der Favorit im Endspiel, aber Mallorca hat gezeigt, die können bestehen, vor allem die können ganz richtig gut verteidigen, ne? Denn viel mehr haben sie ja nicht gemacht in der zweiten Halbzeit in San Sebastian, wenn man ehrlich ist, im Anoeta. Es ging ja wirklich nur darum, das 1-1 über die Zeit zu bringen, also auch über die Verlängerung, sich ins Elfmeterschießen zu retten und da dann zu bestehen, aber hinten dicht halten, gut verteidigen, das kann die Aguirre 11. Das hat man auch am Wochenende gesehen, da haben sie nämlich wieder Girona besiegt und zu Null sogar besiegt. Das schafft auch nicht jeder, die starke Offensive von den Katalanen da zu Null zu halten. Von daher glaube ich, wird Mallorca auch wieder schön hinten dicht und nochmal gucken, was vorne vom Laster fällt und der Athletic Club muss das Spiel machen. Das wird, glaube ich, könnte ein zähes Finale werden.
Genau. Das ist ja auch so ein bisschen mittlerweile Athletics Geheimnis, dass sie auch gerne den Ball überlassen oder eben Atletico sagen, hier, ihr habt den Ball, kommt auf eure 60-70% Ballbesitz und wir reagieren einfach nur. Klingt so einfach, aber das war schon auch ein bisschen die Erfolgsformel, dass sie dann einfach in gefährlichen Situationen den Ball abnehmen. Aber auf dieses Spiel wird sich jetzt Mallorca nicht unbedingt einlassen. Die denken ja eher selber so, hey, wir wollen auch umschalten und so weiter. Also da, wie gesagt, 6. April könnte ein lustiges Finale werden, wieder im La Cartuja-Stadion in Sevilla, wo ich letztes Jahr war, als Real Madrid gegen Osasuna gewonnen hat. Wir wollen, Alex, da dann wohl auch ein Watchalong machen. Das können wir schon mal ankündigen, dass wir dann das Finale zusammenschauen und dann, dass ihr dann im Livestream dabei sein könnt auf unserem Tiki-Taka-YouTube-Kanal. Den könnt ihr schon mal abonnieren, weil es da auch bald was Neues schon direkt geben wird, so nächste Woche. Aber dazu später mehr. Jetzt überlege ich, was kann man noch zu Copa del Rey sagen. Zumindest, dass es eine interessante Folge haben könnte für ein anderes Turnier in Spanien. Denn wir wissen ja, die Supercopa wurde reformiert als Final Four Turnier und Stand jetzt wäre weder Barca noch Atletico dabei, weil klar, ins Finale hat es keiner von denen geschafft. Meister könnte Real Madrid werden. Zweiter ist noch Girona, wenn auch nur noch einen Punkt vor Barcelona. Also da bin ich gespannt, ob sich die Saudis das so vorgestellt haben, dass da 2 dieser 3 Top-Clubs nicht dabei sind und dann stattdessen irgendwie Mallorca, Girona, Athletic-Club. Also jetzt nicht unbedingt die absoluten Zuschauermagneten, weder für die Stadien noch vielleicht für die TV-Einschaltquoten. Aber klar, noch ist alles offen und die Vizemeisterschaft ist natürlich noch lange nicht entschieden und die Meisterschaft natürlich auch noch nicht, aber das wäre mal wär mal interessant.
Ja, nicht so sehr für die Saudis wäre das interessant und auch nicht für La Liga. Das Image ist, oder besser gesagt für den Verband, ne? La Liga sind ja immer getrennt, der Verband vergibt ja die Supercopa oder hat sie vergeben unter Rubiales. Ne? Für den Verband, für den Spanischen wäre das nicht so, glaube ich, das schön, wenn da die Stadien halb leer werden, bleiben, denn genau das ist ja übrigens der Serie A passiert. Die haben ja auch, die spielen ja auch die Supercopa, auch im Final Four Modus in Saudi-Arabien und da waren die Ränge dreiviertel leer. Da gingen die Bilder damals, ich glaube es war auch Januar, wenn ich mich nicht täusche, um die Welt, wie unglaublich leer diese Stadien waren. Also die haben da vor, glaube ich, 2500 Leuten oder so gespielt. Jetzt bringt natürlich in Spanien so, Real Madrid hat, glaube ich, 70% der Stadien in diesem Januar gefüllt. Also auch im Klassiko-Finale war, glaube ich, die Fanverteilung 70-30 pro Real Madrid.
Ich würde sogar also allein 90% Real fast sagen.
Das war oder so. Deutlich. Also allein Real-Fans werden, wenn Real Madrid dabei ist, diese Stadien weit füllen. Aber du hast schon recht, wenn da Girona, Mallorca dabei ist, ob das der Publikumsmagnet sein wird für die Supercopa und damit vom Marketing her vielleicht nicht das Allerschönste für Spanien. Aber ganz ehrlich, Selbstschuld, ne?
Selbstschuld, genau. Also das würden wir uns dann so gesehen gerne mal anschauen und wie dann die Bilder sind, einfach nur, wie peinlich das wäre. Weil du könntest, ich meine, das wären ja trotzdem, würdest du das in Spanien machen, würden natürlich die Stadien gefüllt werden und das wären natürlich auch für Festspiele, für Mallorca-Fans, für Girona-Fans, für jeden, weil du einfach mal eine Titelchance hättest, wenn auch nur ein kleiner Titel. Aber in Spanien, die Supercopa wurde ja auch während Corona mal in Malaga und so weiter ausgetragen. Das war ja was ganz anderes, da waren die Stadien voll, aber nach Saudi-Arabien ist halt was anderes. Egal, das ist noch lange hin. Im Januar, es gibt noch eine traurige Nachricht rund um das zweite Pokalhalbfinale, um das Spiel in Bilbao. Ja, das, wer es gesehen hat, es gab ja 1-2 Unterbrechungen, weil auf der Tribüne jemand behandelt werden musste und da hat jetzt der Athletic Club mitgeteilt am Sonntag, dass eben am Samstag dieser Fan tatsächlich verstorben ist. Dabei handelt es sich um Miguel Ossio, der war ein 42 Jahre langes Mitglied des Clubs und der ist jetzt leider verstorben und da können wir auch was lernen. Gugan Bego, das heißt Ruhe in Frieden auf Baskisch, also da noch eine kleine traurige Nachricht, aber ich glaube, er kann trotzdem auf seine Mannschaft stolz sein. Ich würde, wenn wir so ein bisschen bei den Copa-Teilnehmern sind, vielleicht mal bei Real Sociedad bleiben, weil da müssen wir ja mittlerweile schon von einer Krise reden, auch im Hinblick jetzt auf das PSG-Rückspiel. Was war das jetzt bei Real Sociedad zuletzt? Von den letzten 6 Spielen haben sie 5 verloren, von den letzten 9 Pflichtspielen haben sie nur ein einziges gewonnen. Also das ist eine Krise, das sind viele Probleme, das ist einerseits das typische Rückrunden Real Sociedad, auf zu vielen Hochzeiten brechen sie ein bisschen ein, sie stehen ja auch für ein gar nicht mehr so viel schönes Spiel, sondern auch ein physisches Spiel mit vielen Spielunterbrechungen. Ich glaube, sie sind die Mannschaft mit der geringsten Nettospielzeit in La Liga, selbst bei Getafe und so weiter wird mehr Fußball gespielt, also die sehr viel faulen, sehr viel auch das Spiel zerstören, ohne dass es jetzt mega hässlich ist, dass sie mega viele Karten sind, aber da irgendwie gehen sie ein bisschen auf dem Zahnfleisch, ohne dass es jetzt mega viel Verletzte gibt. Also klar, Oyarzabal ist jetzt zurück, aber ansonsten hast du, glaube ich, nur in der Abwehr ein paar Ausfälle mit, was weiß ich, Odrizola, Elustondo sind gerade nicht dabei. Und ja, natürlich fehlt auch vorne irgendwie ein klarer Neuner. Ich glaube, André Silva hat jetzt gegen Sevilla sein erstes La-Liga-Tor gemacht. Gut, der war auch schon mal verletzt, aber das ist schon ein bisschen besorgniserregend, dass da wieder so ein gefühlt auch Einbruch ist, dass sie auch in der Abwehr so ein bisschen körperlos sind. Da gab es auch diese 2-3 Tore von Sevilla am Wochenende, waren jetzt nicht mit der ultimativen Gegenwehr, was da so passiert ist. Also muss man sich Sorgen machen, speziell jetzt im Hinblick auf das PSG-Rückspiel, oder?
Weiß ich gar nicht, ob du dir Sorgen machen musst, denn für mich sind sie eigentlich mit 1,5 Beinen schon raus, um ehrlich zu sein. Naja, haben ja das Hinspiel 0-2 verloren. In der Form mit 2 Toren gegen PSG gewinnen und 2 Tore heißt ja auch nur Verlängerung. Ganz ehrlich, schwer vorstellbar. Leider. Ne? Sie waren so gut drauf in der Gruppenphase, waren da die positive Überraschung dieser Champions-League-Saison, würde ich sagen. Vielleicht mit Kopenhagen. Ne? Aber seit dem Winter Stecker gezogen, warum auch immer. Man kann sich's wirklich nicht erklären, denn wenn sie selbst eine Erklärung hätten, würden sie dran arbeiten, das abzustellen, aber kriegen sie ja nicht hin. Ne? 6 ja. Ein Sieg in den letzten 6 Spielen, 5 davon verloren, wenn du eben Mallorca das Elfmeterschießen als Niederlage mit einrechnest. Also da wirklich, da ist plötzlich alles weg. Auch Heimniederlage gegen Villarreal 1-3, ne, die davor ja so schwach waren. Heimniederlage gegen Osasuna, dann gab es ja 3-0 in Folge. Vallecano, Girona, auch wieder Mallorca. Also irgendwie ist da alles wie weggeblasen so ein bisschen. Es steht und fällt wahrscheinlich irgendwo doch dann mit den mit der mangelhaften Torausbeute. Und da gäbe es einen Stürmer, der übrigens nicht so schlecht trifft, der letztes Jahr bei ihnen gespielt hat, aber jetzt eben nicht mehr. Alexander Sørloth. Ja. Der hat schon 12 Tore, der funktioniert bei Villarreal richtig gut. Ja. Auch wenn Villarreal natürlich in der Saison Probleme hat, aber er schießt regelmäßig Tore.
Trägt die Mannschaft,
Und den hatten sie letztes Jahr und ich weiß nicht, warum sie ihn nicht verpflichten konnten oder wollten, ob die Ablöse zu hoch war von Leipzig oder was auch immer, aber der täte den richtig gut und ich glaube, da werden sie ein bisschen, das bereuen, dass sie den nicht verpflichtet haben, denn er hat jetzt, glaube ich, auch wieder doppelt getroffen am Wochenende.
Ich glaube sogar Hattrick, oder?
Oder Hattrick sogar, also auf jeden Fall, ich glaube, Sørloth vermissen sie sehr, denn, ihr Stürmerspiel funktioniert nicht so richtig, aber auch gegen den Ball war es ja zuletzt auch nicht so prickelnd. Ne? 2 Gegentore gegen PSG, 3 gegen Villarreal, jetzt auch wieder 3 gegen Sevilla. Also es liegt ja mehr im Argen, als nur zu sagen, sie schießen keine Tore.
Ja, sie haben es ja auch gegen PSG irgendwie lange gut gemacht, aber auch da wieder so, beginnen das Spiel vielleicht okay, aber irgendwann kommt dann so ein bisschen der Einbruch oder sie zollen ihrem Aufwand Tribut, dass sie da so ein bisschen dann die Gegentore kassieren. Aber gut, jetzt gegen Sevilla gab es 2 frühe Gegentore durch En-Nesyri, weil sie da, wie gesagt, so ein bisschen nicht immer voll dran waren, weil da ein bisschen was an Power gefehlt hat. Sergio Ramos hat dann einen Elfmeter verschuldet, ja, er ist jetzt wirklich zurück, den hat Silva verwandelt, aber dafür hat Ramos dann später noch mal wieder einen Kopfballtreffer gemacht. Bryce Mendes so noch ein bisschen Ergebniskosmetik mit einem Freistoß gemacht, aber ja, das war selbst gegen dieses Sevilla, die okay waren, aber jetzt auch nicht überragend, war das zu wenig von La Real und ja, da ist natürlich dann die Hoffnung überschaubar fürs PSG-Rückspiel, auch wenn sie, wie gesagt, sie können eklig, sie können schon dem Gegner wehtun und das Spiel auch irgendwie unterbrechen und so überragend ist jetzt PSG auch nicht drauf, die hatten ja zuletzt irgendwie 2-mal unentschieden in der Liga, die sind ja auch ein bisschen dafür bekannt, Hinrunde hui, Rückrunde pfui und ja, wenn sie jetzt öfter mal auf ihren besten Spieler verzichten oder der dann öfter mal die zweite Halbzeit auf der Tribüne zuschaut, weil der Trainer sagt, ja, wir müssen mal üben, ohne Mbappé auszukommen. Vielleicht ist das eine kleine Chance, wenn irgendwie PSG sagt, komm, Mbappé wird wieder in der 45. ausgewechselt. Aber ja, da wird es schon schwierig zu sagen, Hoffnung zu schöpfen, dass Real Sociedad da die Trendwende gegen PSG schafft. Nichts ist unmöglich, Anoeta kann schon auch starke Stimmung sein. Das kann schon auch PSG überraschen auswärts, wenn eine Mannschaft unangenehm sein kann. Aber ja, ich glaube, da tippt jetzt keiner drauf.
Ja, weil sie einfach ihre Form zum falschen Zeitpunkt komplett verloren haben. Ne? Mhm. Ansonsten, ich habe mich als neutraler Fan auch sehr auf diese Paarung gefreut, nach ihrer tollen Hinrunde und inklusive Gruppenphase in der Champions League. Aber das ist ja jetzt wirklich wie weggeblasen. Von daher fehlt mir ein bisschen die Fantasie.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True-Crime-Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Sie, dass PSG das noch hergibt. Wobei gut, wenn es jemand hergibt, dann kann es natürlich auch PSG sein. In Rückspielen in Spanien, ne? Weiß man ja, wie das, da war ja was ab und zu in der Vergangenheit. Aber in dem Fall, ja, ist Real Sociedad einfach zu angeschlagen, ne? Zu viele Niederlagen, zu viele Tiefschläge in den letzten Wochen, als dass man daran glaubt, dass sie da die Remontada schaffen. Also leider glaube ich, das wird nichts werden aus Real Sociedad Sicht. Und wie gesagt, irgendwo unerklärlich, denn es ist nicht so, dass mords viele Spieler verletzt sind. Plötzlich fehlt es irgendwie so ein bisschen in allen Mannschaftsteilen, so die letzten 15%, vorne nicht immer genug Tore und hinten ist die Abwehr plötzlich nicht mehr ganz so sattelfest. Oft haben sie viel Ballbesitz, machen aber zu wenig draus. Ne? Siehe Mallorca, da haben sie natürlich alles versucht im Copa-Rückspiel und hatten gefühlt 80% Ballbesitz und haben die Flanken reingeschaufelt, aber es fehlte immer so das Quäntchen, um dieses eine Tor zu schießen oder die verschießenen Elfmeter zum falschen Zeitpunkt. Also irgendwie, es ist einfach diese Sinnkrise und diese Hast du Scheiße am Fuß-Krise. Mhm. Ob es jetzt gegen PSG dann gleich besser wird, fürchte ich leider nein.
Es kann ihnen bestimmt auch nicht schaden, dass sie dann jetzt bald vielleicht nur noch eine Hochzeit haben, dass sie bald nur noch Liga haben, um sich da für Europapokal zu konzentrieren, weil sie ja aktuell nur Siebter sind und wenn das jetzt Pokalfinale dabei bleibt, dann ist ja der siebte Platz geht dann nicht an den Liga-Club, sondern an den Pokalfinalisten, der Europapokalplatz, ne? So war das ja. Also aktuell Stand jetzt wäre Real Sociedad nächstes Jahr nicht international dabei. Ja, ich würde in der Liga bleiben. Du hast eben gesagt, das Stichwort zu viele Niederlagen, da hat es bei mir geklingelt. Oh, da gab es doch was, eine andere Mannschaft, wenn wir ganz runter gucken. Ja, Almeria, weiter Sieg und hoffnungslos. Jetzt gab es im nächsten Abstiegskrimi, sage ich mal, haben sie versagt. Zuletzt ja schon gegen wen war das? Nicht Cadiz, aber da hatten sie ja schon nicht gewonnen. Jetzt eben gegen Celta verloren in Vigo. Ja, und das sind dann jetzt, Celta ist ja die Mannschaft auf dem rettenden Ufer, also dem letzten Nicht-Abstiegsplatz. Das sind jetzt 15 Punkte Rückstand. Dadurch, da kann man natürlich jetzt sagen, das war es noch nicht mathematisch endgültig, aber sie haben so gesehen wieder irgendwie so ein kleines Finale vermasselt. Ja, spielerisch ist es nicht so katastrophal, wie es die Tabelle zeigt, aber irgendwie sie versagen halt hinten wie vorne, ist es einfach nicht immer klar. Und so ist jetzt dieser La Liga-Rekord mit der längsten ungeschlagenen Serie weiter ausgebaut. Da steht Almeria jetzt bei saisonübergreifend 30 Spieltagen ohne Sieg. Das ist zu wenig. Ich weiß immer noch nicht, warum Garitano, der jetzt 17 Spieltage ohne Sieg ist, sich immer noch im Amt halten kann, was der für Leichen im Keller hat beim Scheich.
Ja, weil es egal ist, weil sie eh absteigen
so
werden.
Meinst du?
Und dann brauchst du ja nicht noch mehr Turbulenzen im Verein und nochmal eine Abfindung zahlen.
Boah, das ist ja auch traurig.
Vielleicht darf er ja auch den Wiederaufbau machen, ne? Kann ja auch sein. Also jetzt einen Trainer entlassen bringt ja nichts mehr. Sie sind abgestiegen, wenn du am 27. Spieltag noch keinen einzigen Sieg am Konto hast, selbst am 25., 26., 24. und 23. nicht, dann wird das nichts mehr. Von daher ist es, bringt jetzt nichts mehr, den Trainer zu entlassen.
Ja, wahrscheinlich. Und trotzdem irgendwie traurig, was da der Verein abgibt. Man muss zumindest auch mal den Gegner loben. Da muss man mal jetzt Oscar Mingueza erwähnen. Den habe ich gerne auch mal kritisiert für sein Verteidigen, für sein Abwehrspiel. Aber mittlerweile ist der ja so im Mittelfeld eher gesetzt und ist da wirklich in dieser Saison bei Celta ein riesiger Aktivposten, der viel nach vorne mitbringt, viele Chancen kreiert auch. Hatte jetzt auch das erste Führungstor von Celta vorbereitet. Das wurde dann aberkannt. Ich glaube wegen Abseits. So, naja, Abseits. Dafür hatte dann nach 70 Minuten so ein Golasso rausgehauen per Freistoß. Also Mingueza fühlt sich scheinbar in Vigo sehr wohl und funktioniert da jetzt auf eher ungewohnter Position, offensiverer Position. Ist ja wieder so ein bisschen die typische Sache, dass Barca-Spieler viel mit dem Ball anfangen können, vielleicht hier und da defensiv Problemchen haben. Siehe Eric Garcia, dass sie vielleicht woanders besser aufgestellt sind, auch wenn Eric weiter in der Abwehr spielt. Ich weiß aber, Mingueza jetzt auch im Mittelfeld. Also das ist mal eine positive Entwicklung.
Eine ungewohnte vor allem, weil er hat ja, glaube ich, auch als Innenverteidiger bei Barca B gespielt und klar, dann ganz am Anfang Innenverteidigung und dann ging er als Rechtsverteidiger hauptsächlich bei Barca auf dem Rasen, wurde dann Rechtsverteidiger bei Celta und jetzt ja rechtes Mittelfeld, weil das Golasso schießt er sogar im zentralen Mittelfeld, also auf der 8 und 10 agiert er da. Also und tolles Tor natürlich auch und auch der Pass auf Abseits war ein No-Look-Pass und auch der war wieder so aus dem zentralen Mittelfeld. Also wirklich sehr, sehr ungewohnte Rolle, die er da spielt, aber tut ihm gut. Also ganz klar offenbar die Stärken mit Ball eher in der Offensive und weniger gegen den Ball, weil er da schon, glaube ich, ein, zwei Elfmeter wirklich tollpatschig verschuldet hat. Also tut ihm gut die Rolle, blüht er auf.
Ja, und irgendwie Celta noch lange nicht gerettet, weil es nur 5 Punkte vor Cadiz sind, aber das war schon auch natürlich ein wichtiger Sieg. Gut, wenn wir schon bei einem ehemaligen La Masia-Spieler waren, dann bleiben wir doch so ein bisschen im La Masia-Gefilde, gehen rüber zu Barca. Oh, also ich habe noch so ein bisschen die Koffeinwirkung vom Kaffee drin, noch ein bisschen hibbelig hier, aber ich glaube, über das Spiel ist jetzt mal wieder dieses, wie heißt das typische Partido Encoffeinado, oder? Da hat jetzt nicht überraschenderweise gar nicht so viel drin gesteckt. Klar, du hast schon gesagt, Athletik war auch vielleicht ein bisschen emotional ausgeschöpft, aber es viel mehr musste der Athletik-Club jetzt auch nicht machen. Also es ist, das Unentschieden geht in Ordnung. Es ist keine Schande, wenn sich die beiden Teams nur unentschieden trennen, aber irgendwie so ein bisschen Feuer hat da gefehlt. Es gab Zweikämpfe schon, klar, aber irgendwie wirkten da beide Teams früh zufrieden mit vom Wegen mit der Punkteteilung, ne?
Gehe ich voll mit. Die wirkten irgendwie beide so, als könnten sie sehr gut leben mit dem 0-0 und aus eigentlich sehr unlogisch, denn du guckst auf die Tabelle, alle haben oben gepatzt. Also Barca musste ja auf den Sieg gehen. Was willst du denn mit dem Unentschieden, wenn Real Madrid dann auch unentschieden spielt und Girona verliert, hast du ja die Riesenchance, nochmal ein bisschen oben ranzuschnuppern. Mhm. Also kannst du ja nicht mit dem Remis zufrieden sein. Und der Athletic Club will natürlich in die Champions League. Also müssen die ja auf Sieg spielen. Atletico hat gewonnen, du warst also unter Zugzwang, dass der Abstand größer wird. Also auch warum die mit dem 0-0 zufrieden sind. Ganz komisch. Also klar, ich verstehe es so vom Matchup. Ich glaube, beide hatten großen Respekt voreinander, das hast du auch angemerkt, ne? Aber dass sie den nie ablegen konnten und am Ende wirklich so wirkten, als wenn sie beide mit dem 0-0 zufrieden waren. Ganz, ganz komisch. Also klar, bei Atletico hast du wirklich gemerkt, dass ich auch diese emotionale Komponente da ein bisschen erschöpft ist nach dem Donnerstagsspiel, ne? Dass sie da nicht mehr sich wieder da zu 130% reinhauen können und in jedes Pressing gehen und alles zulaufen. Und ich glaube, Barca war ein bisschen emotional niedergeschlagen durch die beiden bitteren Verletzungen. Ja, Frenkie de Jong verletzt, Pedri verletzt, beide früh in der ersten Halbzeit. Ja. Das hat, glaube ich, auch der Mannschaft irgendwo auch ein bisschen den Stecker gezogen. Natürlich fehlt dann, unabhängig davon, von der emotionalen Komponente, fehlt dann auch dein Zentrum, ne, dein Herzstück sozusagen des Angriffsspiels im Mittelfeld mit Pedri de Jong, dein Kreativzentrum. Also auch das hat Barca da natürlich geschadet. Aber generell war es wirklich so, als Ja, ganz, ganz komisch, dass beide mit diesem 0:0 zufrieden waren. Und man hat sich vorher auf dieses Spiel gefreut, aber es war ja wirklich ein 0:0, fast schon wie es im Buche steht. Also irgendwie ein bisschen dann doch hinten raus etwas komisch und ja, sehr, sehr entkoffiniert. Zu entkoffiniert.
Zu entkoffiniert, ja. Da hatte Barca die Chance, auf Platz 2 zu springen. So hat dann Real Madrid stattdessen doch irgendwie trotz Patzers irgendwie den Vorsprung ausbauen können von 6 auf 7 Punkte, beziehungsweise eigentlich 8, weil der direkter Vergleich gegen Girona. Aber wir bleiben bei diesem Spiel. Beim Athletic Club natürlich auch ein bisschen B11 gespielt. Nico Williams war gesperrt, die Außenverteidiger, glaube ich, beide verletzt oder wie war das? Von dem her auch da vielleicht nicht das ganz große Feuer. Aber wie gesagt, es ist keine Schande, wenn sich die beiden Mannschaften mal die Punkte teilen. In Bilbao sowieso ist das nicht so schwierig oder nicht so einfach, da zu gewinnen. Ja, und so viel kann man über das Spiel gar nicht mehr reden. Es ist jetzt nur so ein bisschen die Folgen, wenn man vorausschauen. Am nächsten Freitag empfängt ja Barca am Mallorca, aber da fehlen dann jetzt wieder ein paar Spieler. Also De Jong und Pedri, mal gucken, wie lange die ausfallen. Und dazu gab es dann noch die Sperre von Araujo und spannend auch Xavi, gelb gesperrt. Für den war es jetzt die 15. Gelbe seit Amtsantritt. Kein Trainer hat in dem Zeitraum mehr kassiert. Das ist schon, finde ich schon auch, zumindest mal erwähnenswert.
Das ist definitiv so erwähnenswert. Und bemerkenswert ist es auch, der kriegt gefühlt in jedem dritten Spiel eine Gelbe. Also in der Saison so häufig, ich hätte sogar gedacht, dass es mehr als nur 5 sind, weil nach 5 bist du ja, glaube ich, dann auch gesperrt, ne, als Trainer, oder sind es dann als Trainer nach 3? Ja, ist ja wurscht, aber auf jeden Fall kriegt er wirklich gefühlt in jedem zweiten, dritten Spiel immer wieder eine Gelbe und ich hatte auch das Gefühl irgendwie für recht wenig. Also klar, Schiri, das ist doch gelb, zack, kriegt er selber gelb, wenn er das fordert, weil ich habe das Gefühl, er fordert sehr oft Fouls und gelbe Karten. Also irgendwie, ja, er stellt sich auch immer wieder nach Spielen, in denen er verwiesen wird des Feldes. Ich glaube, Rot hat er ja auch schon mal gesehen, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Oder wenn er gelb sieht, stellt er sich immer hin in der Pressekonferenz und sagt, das reicht, ich werde jetzt nie mehr über die Schiedsrichter reden, ich habe meine Lektion gelernt und okay. 2 Wochen später, zack, wieder gelb. Also er lernt es nicht so wirklich oder die Schiris haben einfach eine, mögen ihn vielleicht nicht so sehr, dass er da ständig quengelt, keine Ahnung, aber es ist schon kurios, definitiv.
Es wundert mich auch so ein bisschen, weil er wirkt ja auch oft an der Seitenlinie so rumpelstilzchenmäßig und sehr grimmig und lächelt wenig, so von der Ausstrahlung her, aber er war ja auch früher als Spieler, klar war er jetzt nicht die mega Stimmungskanone, aber jetzt auch nicht unbedingt der die meisten Karten gesammelt hat und da so eine negative Aura hatte, also schon komisch, aber gut, er hat ja auch gesagt, was der Trainerjob bei Barca mit einem macht, dass man da auch dann irgendwie die Lust verliert und der Druck und so weiter, deswegen können wir da gleich zu dem Thema, dem Trainerthema gehen, weil jetzt gab es ja zuletzt auch wieder nach der 4-0-Gala gegen Getafe irgendwie so Rückzieher-Gerüchte vom wegen, bleibt da vielleicht doch, aber ich glaube erstmal ist das, also Laporta würde bestimmt sofort sagen, ja komm, bleib doch bitte, aber ich glaube, das war insofern Quatsch, weil Xavi würde ja da sich ein bisschen lächerlich machen, da jetzt so einen Rückzieher zu machen und zu sagen, ja, ich bleib doch, also wenn du schon sagst von wegen, er will aufhören, wegen auch dem Druck oder dem Umfeld und das Ganze, weil es dich aussaugt, dieser ganze Trainerjob, daran würde sich ja nichts ändern. Und nur weil jetzt, wie gesagt, Barca mal gegen ein katastrophal verteidigendes Getafe eine Gala rausgehauen hat, hat sich ja spielerisch noch nicht so viel entwickelt, wie er jetzt auch das Spiel gegen Bilbao gezeigt hat. Von dem her, glaube ich, war das jetzt nur ein bisschen Gerüchtequatsch und wie gesagt, er würde da viel Glaubwürdigkeit verlieren, sollte er da plötzlich doch bleiben oder denkst du, da gibt es zu 1% besteht diese Chance?
Boah, schwer zu sagen. Also entwickelt er sich nach vorne, ja, jetzt war es natürlich wieder dünner gegen in Bilbao, gegen Getafe war es natürlich wieder gut, das Angriffsspiel, aber da hat Getafe auch ein bisschen Harakiri verteidigt, hatten wir eh besprochen. Was sich jetzt zumindest in den letzten Wochen, finde ich, positiv entwickelt hat, war wieder die defensive Stabilität. Ne? Die war schon in Napoli ja sehr, sehr gut mit dem einen Aussetzer, wo Inigo Martinez halt einfach weggecheckt wird oder wie auch immer den Zweikampf verliert gegen Osimhen. Jetzt waren sie defensiv wieder sehr, sehr solide. Hatten wir persönlich, also das Main Takeaway positiv vom Bilbao-Spiel war, dass sie hinten eigentlich nicht so wirklich zugelassen haben. Jetzt hat Bilbao, wie gesagt, jetzt auch nicht das Feuerwerk abgefeuert, aber die Aufmerksamkeit Barcas in der Defensive erinnert in den letzten Spielen definitiv wieder an letzte Saison und das war das Meisterfundament, ne? Die tolle Defensivarbeit. Von daher ist das schon mal positiv. Aber die Offensive war natürlich nicht so prickelnd. Er hat sich auch wieder nicht viel zugetraut, muss man ja auch wieder sagen. Wann kam João Felix als dritter Stürmer in der 80. Minute oder so, ne? Also sie haben ja auch wieder mit dem Vierer-Mittelfeld begonnen, weil er eben mehr Stabilität auch gegen den Ball und im Mittelfeld haben wollte. Und das hat ja gut geklappt, aber nach vorne ging halt wieder nichts, das alte Thema, ne? Er hat auch letztes Jahr, Xavi, sehr oft mit 4 Mittelfeldspielern gespielt. Und das hat dann immer ganz gut geklappt, weil sie 1-0 gewonnen haben, aber nach vorne war es ja auch letztes Jahr nicht immer so prickelnd. Also von daher, so viel wird sich da nicht mehr tun, spielerisch. Ja. Ja. Und ob dann Xavi einen Rückzieher macht,
sollten sie Meister werden, nicht. Dann ist das nicht auszuschließen noch.
Ja. Also ich sag mal so, Thomas Tuchel würde das, glaube ich, nicht gefallen. Denn ich denke, der wird jetzt schon spekulieren, dass da vielleicht ein kleiner Lebenstraum im Sommer möglich sein wird. Ja. Denn er hat ja schon in der Vergangenheit gesagt, dass er, ich glaube, beim BVB war Tuchel damals und hat schon ein Interview gegeben, Barca sein Traum und liebt den Verein rein vom Fußballerischen. Irgendwie so solche Aussagen gab es da mal. Von daher, dem wird das wahrscheinlich nicht gefallen, wenn die aktuelle Vakanz dann doch nicht mehr bestehen sollte.
Es ist wie immer, jede Woche haben wir so ein bisschen das Thema, weil auch immer wieder andere Gerüchte rauskommen. Jetzt habe ich wieder Hansi Flick nochmal gelesen, dass da Interesse bestehen könnte. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass jetzt, wenn man eben hatten wir bei Real Sociedad das Thema, dass da vielleicht auch irgendwo der Zyklus von Alguacil so am Ende ist. Ja, doch, klar. Dass er vielleicht auch noch eine Anfrage bekommen könnte, dass man sich auch mit ihm mal auseinandersetzt. Aber klar, wird man da jetzt im Verein noch nicht so weit sein, weil man vielleicht tatsächlich als Laporta hofft, ach komm, vielleicht geht da noch was mit der Meisterschaft, vielleicht bleibt Xavi dann doch, er ist ja sein Mann. Aber du würdest auf Tuchel gehen, oder?
Na Moment, ich sage nicht, dass das mein Wunsch ist, sondern ich sage nur aus Thomas Tuchel-Sichtweise, glaube ich, der würde sehr, sehr starkes Interesse am Job haben, um nicht zu sagen, der würde wahrscheinlich, wenn man ihm jetzt den Barca-Job verspricht, würde wahrscheinlich sofort bei Bayern hinschmeißen.
Der hat
schon emotional mit den Bayern abgeschlossen. Also ich glaube, Tuchel ist sehr, sehr interessiert und ich könnte mir auch vorstellen, dass Laporta an Tuchel interessiert sein sollte.
Und wer weiß, Tuchel ist vielleicht auch nur noch ein, zwei nach Lazio.
Ja. Ich sage nur, dass das für den Sommer aus Sicht des Vereins eine Option ist, die, glaube ich, in den Top 3, Top 5 schwirren sollte, dürfte, müsste, wird. Also ich glaube, Laporta wird das schon probieren. Hansi Flick wird das dann wahrscheinlich nicht schmecken, weil ich würde sagen, Tuchel überholt Hansi Flick im internen Ranking.
Ja.
Aber ob das natürlich passen sollte, also man muss ja auch sagen, jetzt auf seinen letzten beiden Stationen hatte Tuchel schon auch Probleme, ne? Bei Bayern.
Wo nicht? Paris.
Paris ist Paris. Paris ist Paris, aber auch bei Chelsea die Champions League dann gewonnen, aber dann ja schon Probleme gehabt. Also er bleibt ja auch nie wirklich lang und irgendwie so richtig grün wird er mit seinem Verein auch nicht. Also ich sage jetzt
auch
nicht,
so ein Rumpelstilzchen.
Ich sage jetzt nicht, dass er meine favorisierte Option wäre. Die wäre immer noch Pep, wenn ich ehrlich bin.
Ja.
Ich würde sagen, einmal die Woche anrufen und fragen, Pep, wie schaut's aus? Kannst du endlich zurückkommen? Und er und Laporta haben ja eine positive Historie. Ja. Von daher würde ich immer noch Pep so lange nerven, bis der klein beigibt. Aber ich fürchte, das wird eher nicht passieren.
Sich.
Und dann kann
tut
ich vorstellen.
Nicht an.
Genau, und dann kann ich mir vorstellen, dass Tuchel die andere Nummer abtelefoniert. Tuchel, sage ich schon, Laporta, und dann, dass Tuchel vielleicht dabei ist. Also würde mich nicht wundern, sage ich ganz ehrlich.
Okay.
Und deswegen würde es mich wundern, wenn Xavi dann doch bleiben sollte.
Ja, schauen wir mal. Okay, das Thema werden wir noch ein paar Mal haben. Jetzt habe ich noch ein kleines Sonderthema, was jetzt gar nicht viel mit Sportlichem zu tun haben, nur was jetzt vor ein paar Tagen auch da gerüchtemäßig aufkam, was mich schon sehr gewundert hat, als ich das gelesen habe, wo ich dann ein paar Kontakte, Kollegen gefragt habe. Ist jetzt nichts Besonderes. Es geht um das Thema Ausrüster beim FC Barcelona. Die haben ja noch Vertrag mit Nike bis, ich glaube, 2028. Und da heißt es jetzt auf einmal, vielleicht will Barca seine Trikots selber produzieren, um da eben dann noch mehr Einnahmen zu geben und irgendwie damit Nike nicht so viel vom Kuchen abbekommt und so weiter. Und da habe ich eben ein paar Kollegen bei Adidas gefragt. Ich weiß, Adidas, Nike ist was anderes, aber was die sagen würden, wenn ein Fußballverein sagt, ach komm, wir machen das jetzt selber mal. Und da mussten schon einige schmunzeln und lachen, von wegen, so ein Fußballverein hat doch überhaupt keine Ahnung von Textilien, von Lieferketten, wo man wie was in so einer Masse produziert. So diese ganzen Stoffe, die sind ja nicht irgendwo einfach zu kaufen. Da steckt ja Wissenschaften, Forschung und Patente mit drin, wie der Schweiß rausgeht. Also du kannst natürlich dir schnell mal ein paar Baumwolltrikots irgendwie selbst zusammenbasteln, aber das ist ja nicht unbedingt der Anspruch für Qualität und was die Spieler auch brauchen. Also das fand ich schon mal sehr kurios, dass es dieses Gerücht gibt. Kann natürlich auch nur ein Druckmittel sein, von wegen, wir wollen das selber machen, und dann muss vielleicht Nike oder jeder andere interessierte Ausrüster halt das Angebot nochmal verdoppeln. Aber Hast du da jetzt schon mehr mitbekommen? Oder?
Das wär eine absolute Schnapsidee. Man hat es natürlich in den deutschen Medien so ein bisschen aufschnappen können, ob da jetzt was dahinter ist oder einfach nur so ein bisschen, ja, wie du schon sagst, Druckmittel oder eine kleine Ente oder ein Hirngespinst, das aber nicht konkretisiert wird, ist natürlich schwer zu sagen. Ja. Aber ja, gelesen hatte ich davon und ich bin voll bei dir. Das wäre eine vogelwilde Schnapsidee. Mhm. Borussia Dortmund, wir erinnern uns, hat das ja probiert vor roundabout, keine Ahnung, 15, 20 Jahren.
Hatte Goal?
Genau, da hatten sie Goal, das war auch die eigene Firma sozusagen. Mhm. Hat ja auch nicht so gut funktioniert und es kommt ja nicht von ungefähr, dass es seitdem kein anderer Verein getan hat, sondern dass jeder Verein einen Ausrüster hat. Das hat ja Gründe, warum alle Vereine der Welt das tun und nicht ihre eigenen Trikots herstellen. Also von daher, das wäre eine absolute vogelwilde Quatschidee. Was aber dahinter steckt, ne, ist die Unzufriedenheit mit Nike. Das ist ja so das Grundproblem. Die A, aus Barca sich zu wenig Geld zahlen. Also Barca würde sich da mehr Kohle wünschen.
Ist 150 im Jahr
nicht der Top? Ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, habe es nicht nachgeschlagen, was sie kriegen, aber auf jeden Fall wollen sie und können sie mehr haben, weil sie gleichzeitig offenbar auch ein Angebot von Puma haben, das besser dotiert ist. Also da gibt es einen Konkurrenten, der dir mehr zahlen würde. Das ist Barca natürlich ein Nike-Club, das ist eine enge Verbindung und eigentlich wollen sie jetzt nicht wirklich weg, aber sie wollen halt bessere Konditionen, also mehr Geld und Nike will das offenbar stand jetzt nicht. Und sie sind auch dahingehend unzufrieden mit Nike. In den vergangenen Jahren gab es mehrfach Lieferprobleme. Also das Trikot hätte im Sommer am, keine Ahnung, 3. August rauskommen sollen und war noch nicht im Store zu kaufen, weil Nike Lieferkettenprobleme hatte. Und dann kam es irgendwie erst 2 Wochen später raus. Das gab es, ich glaube, in 2 Sommern in Folge, ne? Dass dein Launch nicht entweder auch verschoben werden musste, der Trikot-Launch, und dann gab es nicht genug Trikots, dann gab es Lieferschwierigkeiten und das ist natürlich für einen Verein generell ein Super-GAU, aber ist recht natürlich für einen globalen Superverein wie Barca, ne? Der so viele Trikots verkauft und dem Kohle entgeht, weil keine Trikots da sind. Also es ist ja eigentlich ein No-Go.
Ich erinnere mich da noch an den Lewandowski-Transfer, als die Ws gefehlt haben. Aber gut, das war jetzt nicht so vorherzusehen, dass du so tausende Ws brauchst im Shop.
Gut, aber das hat, glaube ich, dann wahrscheinlich eher weniger mit Nike zu tun, sondern mit der Firma, die diese Buchstaben liefert. Ja. Aber ja, auf jeden Fall ist der FC Barcelona mit Nike aus verschiedener Hinsicht unzufrieden. A, mehr Kohle, B, gab es in der Vergangenheit da ein paar Reibereien. Und deswegen, ja, wahrscheinlich rühren auch daher diese Gedanken. Ob die jetzt konkretisiert werden, ob das nur ein Hirngespinst ist, schwer zu sagen. Wie gesagt, Puma-Angebot soll auf dem Tisch liegen und soll wesentlich interessanter dotiert sein. Ich glaube, Puma hat sich jetzt auch Red Bull Leipzig, RB Leipzig geschnappt.
Boah, das ist aber mal ein Magnet.
Nee, aber ich will nur sagen, ne, die greifen jetzt auch nochmal an. Die haben, Leipzig war ein Nike-Verein, wird jetzt ab Sommer, glaube ich, Puma. City ist bei Puma. Also die haben schon den einen oder anderen größeren Verein oder Champions-League-Verein. Ja. Die hatten ja Italien auch. Ich glaube, Italien ist jetzt frisch zu Adidas. Aber auf jeden Fall will Puma da wieder mehr angreifen bei den Top-Vereinen weltweit. Und da würde es Sinn machen, dass du dein Aushängeschild schlechthin den FC Barcelona machst und gleichzeitig natürlich deinem Konkurrenten Nike da einen Tiefschlag versetzt. Also das bleibt nochmal interessant zu sehen.
Ja, okay. Ich würde nochmal generell aufräumen mit diesem Märchen vom wegen Trikots kannst du die Transferablösen wieder reinholen, denn dafür gibt es ja Ausrüster. Einerseits haben die Erfahrung jahrelang und Lieferketten und Stoffe und so weiter, aber Adidas, Nike, die zahlen ja ihre Pauschalen im Jahr. Ich glaube, wie gesagt, bei Barca sind es so 150 Millionen, was die im Jahr kassieren. Ich glaube, Real Madrid ist es ein bisschen weniger, 120 bis 140, bla. Was der Verein, womit der Pauschal erstmal planen kann im Jahr. Und davon kommt dann nicht mehr so viel an den Trikotverkaufen rum. Klar, 5-10% und auch irgendwie nochmal sollte der Champions League-Titel gewonnen werden, wird es auch nochmal ein bisschen mehr. Aber das ist ja, weswegen die Vereine das überhaupt rausgeben. So andere Firmen wie Nike, Adidas kennen sich mit dem Vertrieb von Trikots, der Produktion von Textilien aus. Wir kriegen unsere Pauschale, weil wir vergeben quasi unsere Lizenz, unser Logo dürft ihr verwenden. Wir kriegen dafür diese Pauschale. Und deswegen gibt es ja erstmal diese Kooperation und so, dass auch dann die Ausrüster das Risiko tragen. Sollten mal weniger Trikots verkauft werden. Ich glaube, Adidas geht es dieses Jahr ganz gut durch die ganzen Bellingham-Trikots. Bei Barca hatte man vielleicht schon mal bessere Verkaufsjahre, ohne dass es jetzt schlecht ist. Also diese Ausrüster haben dann auch immer ein bisschen das Risiko, dass sie sich diese 150 Millionen wieder durch Trikot- oder generell Fanartikelverkäufe wieder reinholen müssen. Aber da, wie gesagt, wenn die Vereine da nur noch 5-10% an den weiteren verkauften Trikots verdienen, ist das ganz schwer, dass da wieder die Ablösesummen wieder reingeholt werden, nur um da nochmal mit diesem Märchen kurz aufzuräumen. Und eben, mich hat so generell dieses Gerücht von wegen eine bestehende, funktionierende Kooperation möglicherweise beenden, um dann zu sagen, wir machen selbst, hat mich an eine Sache im Weltfußball erinnert, was es jetzt auch erst vor einem Jahr quasi gab, als die FIFA gesagt hat, so, ah, wir wollen mehr Geld von EA Sports. EA Sports hat gesagt, nö, dann machen wir halt unser eigenes Videospiel, und FIFA hat gesagt, ja, nee, wir machen ein besseres Videospiel, und wir sehen ja, was bis heute da gekommen ist. Also es gibt schon Gründe, dass sich dann Vereine, Verbände, Partner dazu holen, wie EA Sports, wie Nike, weil andere eben da ihr Fachgebiet haben und damit zusammen kooperieren, und dann, wenn sie es selbst versuchen, dass das nicht immer gleich erfolgsversprechend ist, wie damals vielleicht auch Goal. Immerhin, ich glaube, ich hatte sogar so ein Dortmund-Trikot damals. War das nicht die Amoroso-Zeit? Oder egal.
Oh doch, das könnte die Amoroso-Zeit gewesen sein. Ist ein bisschen her, ja. Aber auf jeden Fall, nochmal, das ist ja nicht ohne Grund gescheitert, und nicht ohne Grund macht kein Verein der Welt, erst recht nicht die Top-Vereine, nicht ihre eigene Trikotmarke. Also von daher, das hat schon Gründe.
Wenn das Osnabrück macht und 1000 Trikots produzieren, okay, aber du brauchst ja wirklich Millionen Trikots.
Also von daher, das wäre ein absoluter Quatsch. Aber ganz ehrlich, sogar diesen Quatsch würde ich Laporte und Co. zutrauen. Weil Selbstüberschätzung, ne? Und
Oh je. Aber jetzt habt ihr schon mal gehört, das wäre Wahnsinn. Auch von, wie gesagt, die paar Adidas-Leute, die ich gefragt habe, alle nur Kopf geschüttelt. Na gut, vielleicht nur ein Gerücht und Druckmittel. Okay, wir kommen noch mal weiter zu einem anderen kleinen Thema. Wir sind jetzt bei Rayo Vallecano. Die haben 1-1 gegen Cadiz gespielt. Und da gab es vor und auch während des Spiels ein paar kuriose Szenen. Ich hatte ja schon mal angedeutet, natürlich die Unzufriedenheit mit Präsident Martin Podesta kennt ihr. Unzufriedenheit ist gar kein Ausdruck. Und da gab es jetzt vor dem Spiel standen viele, viele Menschen ums Stadion rum. Das war nicht diese typische 4 Stunden Anstehen für ein Ticketschlange. Das war eine Menschenkette, die sich ums Stadion gebildet hat. Denn, ihr habt es auch schon mal gehört, Plaster hat angekündigt, er will stadionmäßig was machen. Man muss auch was machen, war Ekas, aber er will eher umziehen oder sogar neu bauen. Und da eben diese menschliche Kette war dann so die Protestaktion von wegen, wir wollen hier bleiben, uns bewegt ihr hier nicht weg. Und gut, während des Spiels mussten sie sich wegbewegen, weil es auf einmal angefangen hat zu schütten, dann sogar zu schneien. Ja, im März in Madrid hat es geschneit. Das ist auch noch so eine kuriose Szene, weswegen das Spiel kurz mal unterbrochen wurde. Aber zeigt eben, da geht was oder da passiert was in Vallecas. Wie gesagt, es muss was passieren mit dem Stadion. Alex, du hast ja vielleicht die Chance, das zu sehen, wenn du jetzt demnächst nach Spanien fährst. Aber das ist nicht erstligawürdig, nicht mal zweitligawürdig. Aber du hast einfach auch eine minimale Fläche. Es ist ja schon vom Spielfeld, glaube ich, das kleinste in der Liga. Und du hast ja hinter den Toren keine Fläche. Hinter einem Tor hast du so irgendwie 10 Reihen, hinter dem anderen Tor ist dieses Hochhaus. Also da kannst du eigentlich gar nicht groß umbauen. Und da bin ich sehr gespannt, wie es da weitergehen wird, weil Neubauen, da hat der Verein natürlich keine Mittel zu. Die Stadt hat irgendwie auch so ein bisschen ihre Anteile am jetzigen Vallecas Stadion. Also das ist auch eine komplizierte Sache, aber man sieht auch, wie das Stadion runtergewirtschaftet wurde die letzten Jahre. Null Investitionen an irgendwie Erneuerung gemacht. Das ist ähnlich vergleichbar mit dem Camp Nou, wo man auch jahrelang gar nichts investiert hat, wo Bartomeu das verschlafen hat. Und deswegen mal gucken, was da jetzt passiert. War jetzt nur eben spannend, dass es da mal so eine Protestaktion mal wieder gab bei Rayo.
Ja, ist halt das alte Thema, ne? Fans wollen natürlich niemals ihr traditionelles Stadion verlassen, ne? Wollen bei den Wurzeln des Vereins bleiben. Ich würde sagen, kein Fan ist froh darüber, wenn das alte Stadion, also aus Komfortgründen vielleicht schon, aber man weiß ja, ne? Nostalgie, Traditionalismus, da will man immer bei den Wurzeln des Vereins bleiben, aber ein Verein braucht halt einfach modernere Anlagen rein, um wirtschaftlich zu bleiben, denn Thema mehr Zuschauer, Thema bessere VIP Areas, da kannst du halt Geld verdienen und natürlich auch der Komfort für die Journalisten, einfach
Wahnsinn, als ich da war.
Hochkomplexes
Thema. Ich hab den PK-Raum den nicht mal gefunden.
Die Toilettenanlagen gibt's ja nicht mal richtige. Ja, ne? Also von daher, hochkomplexes Thema, man kann immer beide Seiten verstehen, aber bei Rayo ist halt das nochmal komplexer, weil es halt ein Stadtteilverein ist, der natürlich in diesem Stadtteil bleiben soll. Also es macht dir keinen Sinn, wenn der Stadtteilverein plötzlich auch wieder wie Atletico Madrid da irgendwo an den Flughafen rausgeht oder sonst wo auf irgendeine Brachfläche, ne? Im Nirvana, dann reißt du ja quasi Rayo das Herz raus. Also von daher, man kann beide Seiten irgendwo verstehen, grundsätzlich bei dem Thema. Ich bin mal gespannt, ob ich es schaffe, es mir vor Ort mal anzuschauen. Ich glaube nämlich nicht, Terminierung war richtig bescheuert, ne? Atletico Barça war um 9 Uhr am Sonntagabend und ich glaube um 18 Uhr spielt Rayo gegen Betis. Jetzt sind die Stadien ja nicht weit auseinander. Also
genau, 18 Uhr.
Vallecas und Ding.
So dumm geplant.
Aber wirklich. So dumm terminiert.
Ein Spiel 14 Uhr, das geht. Aber
regt mich auch auf. Das regt mich auf, ja. Von daher werde ich es wahrscheinlich eher nicht schaffen, außer irgendwie zur Halbzeit schon gehen, Taxi holen und dann
Hubschrauber, Jetpack.
Ja, Jens Lehmann bin ich jetzt nicht gerade. Also okay. Von daher, ja. Aber das Stadionthema ist ein komplexes und man versteht natürlich alle Rayo-Fans, dass sie sagen, nee, wir wollen in diesem, unserem Stadion bleiben, das ist unsere Heimat, unser Herz, unsere Seele. Ist irgendwo verständlich und gleichzeitig verständlich, dass ein Präsident irgendwie, ja, nicht nur ein neues Stadion bauen will, sondern es modernisieren will und auch das geht ja nicht richtig auf dieser Anlage. Also ganz, ganz schwierig.
Ganz kompliziert. Jetzt habt ihr das hier mal gehört. Okay, über eine Dreiviertelstunde ist um und ich glaube, das Thema, worauf die meisten hier gehofft, gewartet haben, kam noch gar nicht zur Sprache, aber keine Sorge, liebe Zuhörer, Zuhörerin, da kommen wir jetzt zu zum vermeintlichen, naja, was heißt Party da so? Es gab ja ein paar am Wochenende, aber Valencia gegen Real Madrid, da steckt ja immer einiges drin an Historie, an Rivalität. Der Hass in Valencia ist gefühlt noch größer, als wo sonst Real Madrid so hinfährt. Das jetzt mal nur so am Rande. Erstmal da vielleicht das Positive. Vinicius hat dem Hass mehr oder weniger standgehalten. Ich habe jetzt auch nur gehört, dass es einmal irgendwie Monorufe von so einem kleinen Kind gab. Egal, das soll jetzt hier nicht das große Thema werden. Es war natürlich laut und die Hölle für ihn und Pfiffe bei mit jeder Aktion. Das gehört auch ein bisschen dazu und Provokation von den Fans, aber auch vom Spieler dann selbst. Das ist halt so ist Fußball. Aber er hat den Druck standgehalten, hat die zwei Tore gemacht, die Real Madrid noch einen Punkt gerettet haben. Denn man hat ja in der ersten Halbzeit ein bisschen wieder was verschlafen und der Carvajal-Fehlpass, da war dann natürlich auch Valencia eiskalt und wie wieder Hugo Dudo zugeschlagen, also von 18 Gegentoren in dieser Saison haben 9 einfach mal Ex-Madrilenen erzielt, aber am Ende 2-2, ja, da war noch mehr drin, kommen wir gleich zu, aber erstmal so rein vom Spielerischen her, glaube ich, ist so eine Punkteteilung erstmal in Ordnung, gut, dass Vinicius noch den Punkt beschert hat, denn so konnte Real Madrid jetzt den Tabellenvorsprung ausbauen, aber klar steht das Spiel jetzt wie jedes Mal im Mestalla unter einem ganz anderen Thema, was dann erstmal die Schlagzeilen alle prägt, auch nicht ganz zu Unrecht, aber da will ich jetzt gleich noch gar nicht drauf zukommen. Erstmal, wie hast du Valencia gegen Real Madrid genossen oder eher?
Ja, erstmal hatte ich den Gedanken, dass wir haben jetzt bei Real Sociedad davon gesprochen, dass wir den Faden verloren haben. Jetzt so krass ist es bei Real Madrid nicht, aber auffällig ist ja trotzdem, dass in den letzten Wochen so der Spark ein bisschen fehlt, der Funke, dass sie häufiger Probleme haben in den letzten Spielen, dass sie ja auch natürlich nicht immer gewonnen haben. Ne? Das war jetzt auch wieder eine Punkteteilung, wie in Vallecas beim 1-1 gegen Rayo. Auch die Punkteteilung war ja damals verdient, im Sinne von, sie hatten keinen Sieg verdient, Real Madrid. Ne? Sie hatten auch bei RB Leipzig, da haben sie zwar gewonnen, aber den Sieg hatten sie alle.
Na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copa TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copa TS gibt's wirklich. Das ist ein neuer Fußball-Podcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt. Bestehend aus Dr. Turid Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scheer von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copa TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Das andere als verdient, wie ich fand. Also da hatten sie ja auch Glück, allein wegen diesem Tor in der dritten Minute, das aberkannt wurde. Aber mir geht es jetzt eher um die Leistung an sich. Ne? Die war jetzt auch nicht so prickelnd in Leipzig. Jetzt hast du da schon 3 Spiele in den letzten 4, wo du sagst, eigentlich hättest du es in keinem verdient, überhaupt zu gewinnen. Und jetzt Sevilla war dann am Ende doch verdient, weil sie überlegen waren. Aber auch da hast du einen Geistesblitz von Modric, dem 38-Jährigen, in der 80. gebraucht, um dieses Spiel überhaupt zu gewinnen mit Ach und Krach 1-0. Also die letzten Performances von Real Madrid waren nicht so prickelnd. Da ist auch so, ja, die Luft raus klingt jetzt immer so, als jetzt gewinnen die kein Spiel mehr. So meine ich es ja nicht, aber einfach, ja, ein bisschen die Luft raus war definitiv. Ne? Ein bisschen eine körperliche Müdigkeit, eine emotionale vielleicht auch. Und so, sie haben halt nur Glück, dass die anderen dahinter einfach nicht regelmäßig gewinnen. Also Girona, Barca, Atletico. Sodass sie immer noch komfortabel vorne stehen.
Ja, immerhin Real Madrid verliert nicht und fährt dann doch hier und da seine Pünktchen ein. Sagt ja auch Ancelotti, wenn du schon nicht gewinnen kannst, aus welchen Gründen auch immer, dann sorg dafür, dass du nicht verlierst. Und ja, es gab Spiele, da haben wieder 7 Spieler gefehlt. Jetzt gegen Valencia haben nur noch die 3 Kreuzbandriss-Patienten gefehlt. Also es gab ein paar zurück. Auch in Bellingham hat die letzten letzten Wochen gefehlt. Also auch eine Anspielstation im Strafraum, das war auch da zu wenig. Rodrigo nicht in Form, der spielt immer. Also es gibt schon hier und da Problemchen. Deswegen freue ich mich dann fast schon auch bald auf die Länderspielpause. Jetzt haben wir noch 3 Spiele, Leipzig, Celta und Osasuna. Und dann vielleicht danach Courtois schon teilweise im Training zurück, auch wenn es jetzt auf der Torwartposition nicht das große Problem mehr ist, weil Lunin aktuell sehr gut ist. Militao ist auch nicht mehr so fern vom Comeback. Also da ist ein bisschen Entlastung zu sehen. Aber ja, rund um das Spiel, bevor wir gleich zum Thema kommen, eine schreckliche Nachricht natürlich noch oder sehr unschöne Szene war die Verletzung von Mukhtar Diakabi. Wir haben ja die Reaktion der Spieler auf dem Feld gesehen, wie sie sich alle auf dem Kopf gegriffen haben. Und da hatte Valencia dann am Sonntag mitgeteilt, das klingt erstmal nach wenig, also Knie ausgerenkt, ausgekugelt war die Mitteilung, aber dahinter steckt ja noch viel mehr, weil der Unterschenkel war ja nur noch so lose dran am Oberschenkel. Das war ja, ich glaube, da war nichts mehr an der Stelle, wo es war. Und den werden wir jetzt in diesem Kalenderjahr, glaube ich, nicht mehr auf dem Fußballplatz sehen. Deswegen da auch von uns, auch wenn es ihn vielleicht gar nicht erreichen wird, mucho animo a Diakabi. Also da die besten Genesungswünsche. Das war ja viel unglücklicher. Kann eine Verletzung ja nicht sein, wenn dir du hast irgendwie das Bein so ausgestreckt und dann fällt ein Spieler drauf und dann, wie gesagt, knickte alles komplett durch und plötzlich ist nichts mehr da, wo es sein sollte. Das war, oh ja, furchtbar, auch seine Schreie dazu hören. Oh, egal. Oder nicht egal, aber oh, schlimm. Okay, und dann, wenn du nichts mehr dagegen hast, Alex, dann kommen wir mal zu dem Thema.
Unentschieden. Ja, ich bin gespannt. Wie jeder andere Hörer und Hörerin auch, ne?
Unentschieden an sich, ja, geht in Ordnung, die Punkteteilung, aber dann ist es ja eigentlich noch passiert, der 3-2-Siegtreffer von Real Madrid in dann, was war es, die 98. Minute, aber ja, da kam ja noch ein Pfiff dazwischen und das ist dann natürlich der große Aufreger gewesen und geht viral auf allen Seiten, wo viele schreiben, oh, sowas habe ich noch nie gesehen, sowas gab es hier und da schon mal, dass irgendwie der letzte Angriff entscheidend noch abgepfiffen wird und natürlich gab es das auch mal Valladolid gegen Sevilla im Mai 2023, da war es das Führungstor für Valladolid. Zum Halbzeitpfiff wurde das abgepfiffen. Also da hat man auch damals in der Tiki-Taka-Folge angehört. Ich habe es mir letztens nochmal nachgehört. So, ja, es war ein großes Thema. Ist jetzt nicht so, dass es nur, weil es Real Madrid ist, nur darüber geredet wird. Nee, auch das Spiel hat man damals behandelt. Das ist natürlich skandalös und der komplette Wahnsinn, wenn da so ein Tor abgepfiffen wird. Und natürlich muss der Schiedsrichter irgendwann abpfeifen, aber doch nicht, während die Flanke ausgeführt wird. Mach's davor, als irgendwie man gemerkt hat, so die Ecke wird nicht ausgeführt oder es wird schon einmal, der Torwart war einmal dran. Oder lass einfach noch die Flanke geschehen. Aber das ist ja komplett wild gewesen, dass der Schiedsrichter erst die Pfeife im Mund hat und sieht, ach nee, Brahim hat den Ball noch. Oh, jetzt holt Brahim zur Flanke aus und schnell, da kommt der erste Pfiff und beim zweiten Pfiff, Pfiff besteht ja aus 3 Pfiffen, war dann schon irgendwie quasi der Ball in der Luft. Beim dritten Pfiff ist dann der Ball schon von Bellingham über der Linie. Also das ist ja fassungslos, haben wir alle die dritte Halbzeit gemacht. Ich kann es mir bis heute nicht ganz erklären, was sich Jesus Gil Manzano da gedacht hat.
Selbst ich stotter jetzt hier rum, weil mir die Worte fehlen. Man müsste ihn fragen, was er sich dabei gedacht hat, aber was denkt er sich dabei? Eigentlich will man es ja gar nicht wissen, weil was könnte er sich gedacht haben? Schnell abpfeifen, bevor ein Tor fällt. So im Sinne von, da soll jetzt keins mehr fallen, sonst würdest du es ja noch die Aktion ausführen lassen. Ne? Ja. Also ich habe auch mit dem Kollegen drüber gesprochen, der Real Madrid zugetan ist. Also der ist eher Real Madrid, also Sympathisant-Fan, aber jetzt nicht so, ne, so leidenschaftlich wie du, aber trotzdem für Real Madrid. Und er hat auch gesagt, der musste nur lachen. Pfeif halt einfach ab, wenn der Ball geklärt wird. Also die erste Klärungsaktion, die natürlich jetzt nicht komplett den Ball klärt, weil der Ball ja bei Real Madrid am Strafraum blieb, aber quasi in dem Moment, wo sie rausgeköpft wird, wenn du da einfach abpfeifst, weil du sagst, du willst jetzt unbedingt abpfeifen, weil die Nachspielzeit ja überschritten wurde um eine Minute 15, whatever, dann versteht es ja jeder. Und es ist trotzdem fehlendes Fingerspitzengefühl, weil der Ball noch am 16er ist, aber pfeift da ab und es wird keinen Shitstorm geben.
Ja.
Aber wenn du da nicht abpfeifst, oder pfeif vor der Ecke ab, das schmeckt ja nie jemanden, aber auch da,
auch bitter,
eine Minute gibt es ein bisschen Geschimpfe und dann interessiert es auch wieder keinen, weil passiert ständig. Leider ständig, aber passiert ständig.
Ja. Weil hat auch aber kein Tor danach gefallen. Also
genau, aber wenn gesehen, du das eine nicht machst und das zweite nicht machst, dann kannst du, und du nimmst die Pfeife im Mund und pfeifst aber nicht und dann dreht sich Brahim Diaz und setzt zur Flanke an, dann kannst du nicht abpfeifen. Ja. Also darfst du auch nicht. Kannst du natürlich regeltechnisch, aber wenn du das machst, bist du vogelwild. Also dann hast du wirklich jegliche Kompetenz als Schiedsrichter einfach nicht. Ja? Dann ist die nicht vorhanden, dass du so das Gespür nicht hast für diesen Sport, für für ja, die Gegner, für die Aktion auf dem Fußballplatz, so wenig Fingerspitzengefühl, das ist fatal bei so einem erfahrenen Mann, der FIFA-Schiedsrichter ist, der pfeift Champions League, der pfeift für die FIFA, der hat, keine Ahnung, 250, whatever, safe. 400 Ligaspiele gepfiffen, dass so einem Mann so ein Gespür fehlt für eine Aktion, ist unbegreiflich, ist einfach unbegreiflich.
Weißt du, ich finde eigentlich auch Kirill Manzano, wir kritisieren ja oft Schiedsrichter, ich habe ihn eher immer noch zu den Guten eingeordnet, so, es gibt da bestimmt noch, nee,
Alex schüttelt den Kopf. Da schüttel ich direkt den Kopf, denn er war derjenige, der Robert Lewandowski rot gegeben hat, weil der sich auf die Nase gezeigt hat und danach also gelb-rot war ja, glaube ich, sogar berechtigt, wenn ich mich nicht täusche, aber dann bekam er noch eine Zwei-Spiele-Sperre, weil er sich an die Nase fasste. Da hat natürlich der Verband Kirill Manzano beschützt. Und im Nachhinein hat, falls du dich erinnerst, Robert Lewandowski eine härtere Sperre bekommen als zum Beispiel Nacho, der zweimal Gegner umhackt, der immer wieder so.
Vergleiche ist jetzt schwierig, aber schwierig, ja, der hat uns auch schon drei Elfmeter im Mestalla schon mal gegeben, da war auch einer falsch, egal. Trotzdem habe ich immer noch gedacht, es gibt zumindest noch schlimmere oder schlechtere.
Also Kirill Manzano hat Folgendes übrigens geschafft. Er hat sowohl Lewandowski, Neymar, Messi, Luis Suarez und jetzt Jude Bellingham jeweils eine rote Karte gezeigt. Diese Stars vom Platz zu stellen, wer schafft das im Weltfußball? Nicht viele. Ich sag nicht, dass alle falsch waren, ne? Darum geht es jetzt gar nicht. Aber einfach diese Stars.
Die Kollektion.
Genau, diese Kollektion zu haben, diese Sammlung zu haben, das ist ja fast schon wie Fußballschiedsrichter Platinum.
Der hat über den Kamin, hat er die Bilder hängen, so den habe ich schon.
Ohne Witz, ne? Der sammelt die Scalps der Topstars. Also ist ja wirklich. Aber ne, bei Neymar, ganz ehrlich, den hättest du noch zehnmal mehr vom Platz stellen. Können und Luis Suarez auch, brauchen wir nicht drüber reden, aber es ist ja trotzdem kurios, ne, dass solche Mega-Monster-Superstars immer von einem einzigen Schiedsrichter vom Platz gestellt werden, ist auch kurios. Und für Bellingham, ne, haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen, ist ja doppelt bitter für Real Madrid. Nicht nur, dass dein Tor geklaut wurde, sondern nur wegen dieser Aktion sah ja dann auch dein Starspieler rot und ist jetzt gesperrt. Vielleicht ein Spiel, vielleicht zwei, weiß man nicht. Aber das ist ja die Folge davon, ist ja dann doppelt bitter. Ne? Was er jetzt gesagt hat, weiß ich übrigens nicht. Ne? Wird wahrscheinlich, you have to fucking whatever. Aber kommt gleich.
Ja, ja, also erstmal, ich habe auch einen langen Kommentar bei Real Total geschrieben, dürft ihr euch auch nochmal durchlesen, natürlich alles, aber der Schluss, worauf ich da hinausgekommen bin, ist erstmal, Fehler passieren, das war in dem Fall ein Fehler, was mich aber dann besonders stört, ist eben dann auch seine Art, wie er da so leicht süffisant auch weggeguckt hat, er sieht Brahim Flank, dreht sich um und dann irgendwie so innerlich lächelnd, fast schon kann man viel reininterpretieren, ich weiß, aber so auch dieses null reflektierende, null irgendwie offen sein für irgendwie Kritik oder für irgendeine Diskussion der Spieler, hat er alles so abgewiegelt. Also das wirkte auch dann schon sehr arrogant, sehr überheblich, dass er da dann das Spiel so beendet hat. Wenig einsichtig und um da auch nochmal gleich wen mit reinzunehmen. Also Sarah hatte uns natürlich geschrieben, das war das pure Chaos. Florian Mitterer hatte uns gefragt, von wegen, kann man bei so einem Spiel nicht Berufung einlegen? Und da sage ich klar, nee, da hast du keine Chance, weil einerseits, klar, könnte Real Madrid sagen, hey, wir wollen die letzten zwei Sekunden wiederholt haben oder das Tor muss stehen, aber Valencia könnte sofort dann ja wieder dagegen klagen, weil sie könnten sagen, hey, der Abpfiff kam, unsere Spieler haben aufgehört zu spielen und der Torhüter hätte das sonst ja noch den Ball parieren können, was auch immer. Wir alle haben gesehen, alle Spieler haben weiter gespielt oder keiner hat da groß auf den Abpfiff geachtet, aber das ist eben, du hast kein juristisches Fundament, um diesen Pfiff irgendwie wegzuklagen und wie gesagt, es war jetzt auch nicht das allererste Mal, dass irgendwo ein Tor aberkannt wurde mit einem Halbzeitpfiff oder Schlusspfiff, natürlich war es jetzt so spät und so Flanke am Strafraumrand und nicht irgendwie von der Mittellinie, das gab es tatsächlich, glaube ich, noch nie, so eng alles und so nah am Tor. Deswegen war es ein Fehler, aber die Art und Weise hat mich da jetzt von Kirill Manzano schon gestört. Und ja, das Thema Bellingham, da kommen wir jetzt dazu, wo das Thema auch schon wieder ein bisschen weitergeht. Klar, Bellingham aufgebraust wie viele andere, stürmen zum Schiedsrichter hin. Und ich habe dann auch nur gesehen, es gab eine rote Karte und gedacht, boah, da wurde jetzt Bellingham da körperlich, hat den geschubst, hat ihn beleidigt. Ist alles nicht passiert. Was hat Bellingham gesagt? Bellingham hat das F-Wort benutzt auf Englisch, aber er hat nur gerufen, it's a fucking goal und nicht you are a fucking goat, was auch immer. Also er hat den Schiedsrichter nicht beleidigt. Und da, glaube ich, kommen wir schon wieder, sind wir beim Thema sprachliche Barrieren oder dass eben Spanier nicht unbedingt alle sich ganz gut mit Englisch auskennen. Ich meine, international agierender Schiedsrichter, das ist jetzt die Vermutung, dass da einfach Gil Manzano gedacht hat, er wurde mit irgendwie dem F-Wort beleidigt. Klar, es war laut, es war hektisch in der Schlussphase. Man hat ja im Mister ja auch kaum den Abpfiff gehört. Der Kommentator Flo Hauser ist ja auch komplett ausgetickt, sage ich mal. Aber so auch aus dem Schiedsrichterbericht geht ja, der wurde dann geteilt vom Wegen in der Minute kam Bellingham auf mich zu und er schrie in aggressiver Art und Weise und wiederholte mehrfach "It's a fucking goal". Also das ist in dem Fall keine Beleidigung, sondern nur ein Ausdruck. Deswegen glaube ich und fordere ich auch, dass diese rote Karte komplett gestrichen wird. So wie zum Vergleich vor einem Jahr, Vinicius Junior hat ja da auch rot gesehen im Mestalla, nachdem er so gewürgt wurde. Die rote Karte wurde auch komplett gekippt. Ein bisschen auch, um den Druck vom Kessel zu nehmen, wo vielleicht dann auch der Verband gesagt hat, scheiße, was machen wir jetzt? Ach komm, wir kommen mal da so leicht entgegen, ohne dass es was am Ergebnis ändert. Aber ich glaube schon, dass diese rote Karte da komplett gestrichen wird. Zumindest wäre das die leichteste, kleinste Schadensbegrenzung, die möglich ist. Ja, Real Madrid hat 2 Punkte verloren, weil dieses Tor nicht gezählt hat. Aber ich glaube, diese rote Karte kann noch gestrichen werden, wird es auch noch, weil es, wie gesagt, keine Schiedsrichterbeleidigung war und er auch nicht körperlich wurde oder sonst was. Einfach nur sehr aufbrausend, dann gib ihm Geld meinetwegen, aber die rote muss da eigentlich gestrichen werden.
Und auch das sind wir jede Woche, ne, in La Liga, dass es so rote Karten gibt für
verbale Lewandowski ist ein gutes Beispiel damals.
Verbale Entgleisungen, die aber nicht mal Beleidigungen sind, sondern einfach nur, wenn du quasi laut wirst gegenüber Schiedsrichtern, geben sie dir gerne auch direkt rot. Auch deswegen hat La Liga mit Abstand immer die meisten Platzverweise, ne, in den Top 4 Ligen in Europa. Die Schiedsrichter sind unglaublich dünnhäutig, was natürlich auch irgendwo deswegen nachvollziehbar ist, weil in Spanien ja ständig eine Menschentraube von Spielern auf dich zustürmt und in aller Regel ja von beiden Mannschaften. Mhm. Also, dass dir das auf die Nerven geht, da jedes Mal bei jedem Einwurf, ne, bei jedem Foul im Mittelfeld in der 3. Minute angeraunzt zu werden und ständig protestieren die Leute, dass du quasi dadurch dünnhäutig und genervt wirst und schneller Karten ziehst, ist als Entwicklung verständlich, ist irgendwo menschlich, aber trotzdem zeigen sie zu oft wegen zu großem Quatsch rot, wenn jemand einfach nur ein bisschen lauter sich beschwert. Ja. Und in dem Fall ist es natürlich eine quatschrote Karte, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Aber eben auch das wieder typisch La Liga, siehst du jede Woche. Und oft ist halt eben nicht Bellingham betroffen, sondern irgendein Spieler von Mallorca, Valladolid. Und dann wird halt kein so ein Brimborium draus gemacht. Oder Lewandowski, ne? War ja der prominente Fall, der ja nicht mal was gesagt hat. Er hat sich nur an die Nasenspitze gefasst und wurde 2 Wochen gesperrt. Warum? Was hat er damit angedeutet? Naja, der Gil Manzano ist arrogant. Ja. Und recht hat er damit ja schon. Denn dass der unnahbar ist und diese ja so ein bisschen arroganter Feldmarschall, das sehen wir ja seit Jahren, Woche für Woche, das ist einfach seine Art. Und von daher wundert es mich ja leider deswegen auch nicht, dass er sowohl so abpfeift in seiner arroganten Art, ist mir egal, ich pfeife jetzt ab, also völlig ohne jegliches Fingerspitzengefühl, und dass er dann auch noch rot gibt, weil er sich attackiert fühlt, gehört leider auch zu seinem Charakter, zu seiner Person. Aber ist natürlich fatal.
Weil er, wie gesagt, auch vielleicht nicht ganz so sich wohlfühlt im Englischen. Ich habe gerade wieder meine Schwägerin aus Huelva ist da, die ist Fremdsprachenlehrerin, lehrt Englisch, und die kriegen gerade, die Schule wird seit Jahren eingerannt, weil die Studenten teilweise ihre Uni-Zertifikate nicht bekommen, weil sie erst ein Fremdsprachenzertifikat rausrücken müssen. Also Spanien ist auch da mit dem Lernen von Englisch, mit dieser Sprache, hat da sehr, sehr, sehr viel nachzuholen. Wir haben das in der Schule, lernen es, keine Ahnung, ab der 3. Klasse ist bei uns Englisch, und die Spanier haben dann eher halt vielleicht noch Katalan als zweite Sprache oder so. Also da hat einfach auch Spanien viel nachzuholen. Und das hat man ja schon oft gesehen, dass ein Ramos quasi kein Wort Englisch spricht. Zidane auch nicht, gut, der ist Franzose, aber da kam, wie gesagt, auch ein bisschen da diese Note noch mit dazu. Aber gut, wir bleiben noch mal kurz beim generellen Schiedsrichterthema, den generellen Problemen. Da hatte uns nämlich Lukas noch eine längere Nachricht geschrieben. Das lese ich jetzt mal schnell vor. Jede Woche wird über Schiris diskutiert. Wo soll das nur enden? Egal, welche Vereine betroffen sind, das darf so nicht weitergehen. Natürlich wird immer wieder mal jemand bevorzugt und ein anderer benachteiligt. Aber was da in Spanien mittlerweile fast wöchentlich abgeht, ist einfach Wahnsinn. Das Schiedsrichterwesen hat einfach nicht die gleiche Professionalität wie der Fußball. Was muss jetzt passieren? Wie kann sich diese Diskrepanz wieder annähern? Muss es da auch zu härteren Strafen gegenüber den Entscheidungsträgern, also Schiedsrichter, Videoschiedsrichter, kommen? Am Ende ist Fußball ein Geschäft, bei dem es um Unsummen geht. Solche Fehler werden in jeder anderen Privatwirtschaft nicht geduldet. Ja, Jetzt hat dieser Fehler hier für Real Madrid noch nicht die ganz großen Auswirkungen. Real Madrid ist noch Tabellenführer, aber ich hatte eben schon Valladolid gegen Sevilla genannt. Das war irgendwann im Mai und Valladolid ist später abgestiegen. Die zwei Punkte hätten oder die Punkte hätten noch schaden können. Danach waren noch ein paar Spiele. Wir hatten letztes Jahr auch dieses Espanyol-Tor, was hinter der Linie war, der Ball. Aber wir haben ja keine Goal-Line-Technology. Also auch da Espanyol ist später abgestiegen, auch noch aus anderen Gründen. Aber es ist, Spanien, der spanische Fußballverband schadet sich weiter selbst. Und da Lukas ja gefragt hatte, muss es da vielleicht auch mal Konsequenzen geben für diese Schiedsrichter. Das ist ein interessanter Punkt. Also ich würde mir einfach mehr Transparenz für nach Fehlern wünschen. Wie gesagt, Gil Manzano wirkte da jetzt sehr arrogant und hat überhaupt nicht mit sich reden lassen. Jetzt, ich glaube, nach dem Spiel, wir sind jetzt am Montag, das Spiel war am Montag, hat man da auch noch nie, das Spiel war am Samstag, kam da auch noch nicht so viel irgendwie Erklärung. Also da würde ich mir mehr Transparenz, mehr Umgang mit Fehlern wünschen. Fehler passieren leider, aber das
unterschreibe ich voll.
Nur das ist eben, und mal gucken, ob der jetzt auch irgendwo aus dem Verkehr gezogen wird, ob der mal vielleicht 1, 2, 3 Spieltage aussetzen muss. Es geht ja nicht darum, dass er gleich seine Karriere beenden muss und nie mehr ein Spiel pfeifen darf, aber erstmal, dass der so mal kurz wegkommt und vielleicht kann man auch mal, warum können Clubs nicht sagen, sie haben 1, 2, 3 Joker pro Saison, dass sie sagen können, wir wollen nicht, dass dieser Schiedsrichter gegen uns pfeift. Ich hätte jetzt nicht gesagt, wie gesagt, dass Manzano einer der wäre, wo Real sagt, den wollen wir nie mehr haben. Da gibt es vielleicht andere Kandidaten. Aber so, dass man da mehr Möglichkeiten hat, um als Verein, um irgendwie, nicht gegen Schiedsrichter vorzugehen, aber damit das so ein bisschen anders abläuft, weil jetzt, wie gesagt, Manzano wird wahrscheinlich dann spätestens übernächsten Spieltag wieder pfeifen und dann ist aus diesem Fehler dann nichts passiert.
Also, dass es keine Konsequenzen gibt, hast du ja jahrelang an Matteo Laros gesehen, der ja auch teilweise Spiele wirklich verpfiffen hat. Du erinnerst dich sicherlich an das Derby, Barca gegen Espanyol im Camp Nou, wo er, was waren es, 14, 15, 16, 17 gelbe Karten in einem völlig normalen Spiel vergeben hat, einfach random gelbe gezogen, das Spiel komplett zerpfiffen und 3 Tage später oder 5 Tage später das nächste Ligaspiel gepfiffen und es gab keinerlei Konsequenzen. Dann haben sie ihn irgendwann ein bisschen rausgedrückt, weil es zu viel wurde, aber da gab Konsequenzen gab es ja da auch nicht und Matteo Laos war da ein ganz besonderer Kandidat, ne, für Extravaganzen, so nenne ich es mal. Auch Gil Manzano ist einer der eher bekannteren Vögel in dieser Schiedsrichtergilde und Konsequenzen gibt es da nie. Also Umgang mit Fehlern und auch mal Konsequenzen, dass er sagt, ja, nächste Woche pfeifst halt mal nicht und die Woche drauf musst du halt in der zweiten Liga pfeifen und musst da ein gutes Spiel leiten, damit du es dir erstmal wieder verdienst, in die beste Liga, in die erste Liga zu kommen. Da wäre zum Beispiel so ein System, dass du auch sagst, das wäre vielleicht etwas angemessener, weil dadurch entgeht ihnen vielleicht auch Kohle. Der hat ja auch keinen Bock, da irgendwo nach sonst wohin zu fahren, ne, in die Pampa, sondern will natürlich im Bernabeu und Camp Nou und sonst wo pfeifen und dann.
Ja, aber wenn die Leistung nicht stimmt, dann.
Ganz genau, die Leistung muss halt stimmen und die stimmt übrigens bei vielen Schiedsrichtern der Liga ja einfach viel zu selten und Konsequenzen gibt es keine. Also bin ich da voll bei dir, ne? Umgang mit Fehlern und eben auch mal Konsequenzen für Schiedsrichter gibt es da leider nicht in diesem komischen System. Und noch ein Wort dazu, Manuel Gräfe, der Ex-DFB-Schiri, hat auch über die Szene übrigens getwittert auf Twitter und hat dann auch geschrieben, normalerweise, und da bin ich 1000% bei ihm, weiß jeder Kreisliga-Schiedsrichter, dass er nicht während einer Flanke oder während eines Schusses abpfeift. Allein deswegen machst du es nicht, damit du dich nicht angreifbar machst. Weil du dich einfach angreifbar machst, in der Kreisliga sogar im doppelten Sinne, ne? dass du machst halt einfach was falsch, wenn du da abpfeifst. Pfeif vorher ab, wenn der Ball sonst wo ist, oder lass die Flanke noch reinsegeln und dann ist das halt so. Wenn da ein Tor fällt, gehört halt dazu, weil die Chance da ist. Aber jeder Kreisliga-Schiri weiß, dass er nicht in eine Flanke und einen Schuss abpfeift. Und in der Liga haben wir letztes Jahr den Schuss gesehen und in diesem Jahr haben wir gesehen, wie in die Flanke gepfiffen wird. Und das eigentlich jeder Amateur-Schiri, inklusive mir übrigens, weiß, dass man das nicht macht. Auch ich habe ja schon Spiele geleitet und auch ich käme nie auf die Idee, da abzupfeifen. Ich lasse dann, gucke immer auf die Uhr, sage immer noch die Aktion oder noch die Ecke. Er hat es ja sogar verbalisiert. Aber wenn dann der Ball halt noch am 16er ist bei der angreifenden Mannschaft, dann warte ich halt noch die 20 Sekunden und die Flanke ab. Ja. Wenn ich das weiß in der untersten B-Klasse, dann sollte das ein FIFA-Schiedsrichter und UEFA-Schiedsrichter doch erst recht
machen. Ja, jetzt sagen natürlich auch viele, ja, aber die Nachspielzeit war ja längst schon überschritten. Ja, aber wir haben es nochmal nachgerechnet bei Real Total, der Artikel ist auch da. Da hat sogar noch ein bisschen eine halbe Minute gefehlt durch diese längere VAR-Unterbrechung nach dem Elfmeter, vermeintlichen Elfmeter von Hugo Dudo, der ja dann aberkannt wurde. Also dadurch war so gesehen noch eine halbe Minute da. Aber ich will jetzt nicht Sekunden nachrechnen und bla und sagen, da hätte Real Madrid, nee, das war einfach ein Fehler. Und wie gesagt, ich wünsche mir da einfach einen anderen Umgang mit Fehlern oder vielleicht auch mehr Möglichkeiten für Clubs oder dass man einfach mal ein paar Dinge anders überlegt. Ich bin immer noch, finde ich, den Gedanken interessant, warum können nicht auch, um generell beim Thema wahr zu bleiben, warum können nicht Vereine selbst auch entscheiden oder Trainer entscheiden, dass sie so ein, zwei Challenge-Möglichkeiten pro Halbzeit bekommen, damit sie entscheiden können, die Szene wollen wir uns gerne nochmal anschauen können. Dann bleibt immer noch der menschliche Fehler, dass dann anders entschieden wird, aber so kann man vielleicht da noch eine andere Möglichkeit geben, wenn die Trainer selbst sagen können, das wollen wir uns jetzt nochmal anschauen, was auch immer. Aber auch generell, ich glaube, beim Verband hast du auch gar nicht so viel Personalauswahl, dass du sagen kannst, komm, jetzt nach jedem Spieltag werden irgendwie 3 Schiedsrichter gesperrt, weil wieder Fehler passiert sind, weil es vielleicht auch im Nachwuchs gar nicht so viel nachkommt, weil Schiedsrichter ist wirklich kein attraktiver Job, glaube ich, ohne dass das jetzt mega scheiße bezahlt wird, aber reich wird dadurch, glaube ich, keiner. Und wie gesagt, du bist in jedem Spiel bist du irgendwie der Arsch, ob bei der Heimmannschaft oder von der Gästemannschaft oder auch von beiden irgendwie. Ich glaube, Valencia-Fans waren jetzt auch nicht so happy mit seiner Leistung. Von dem her ist das ein ganz schwieriges Thema. Keiner will gefühlt Schiedsrichter sein, auf dem Niveau auch nicht. Und die da oben da sind, haben dann vielleicht auch zu viel Macht oder können machen, was sie wollen, weil der Verband lässt sie weiterpfeifen, weil es, wie gesagt, an Alternativen fehlt. Aber ja, also Lukas, um irgendwie auf einen Punkt zu kommen, was passieren muss, weiß ich nicht, aber es muss viel passieren, glaube ich. Und an theoretischen Möglichkeiten, Ideen gibt es ja und führt einfach erstmal die Goal-Line-Technology ein. Und dann ist das auch schon mal ein weiterer Schritt. Und ja, puh, jetzt haben wir viel darüber geredet und noch gar nicht groß dieses Thema Champions-League-Vorschau gehabt. Da würde ich nur noch mal sagen, Real Madrid gegen RB Leipzig am Mittwoch. Das Hinspiel hat der Real glücklich mit 1-0 gewonnen. Ich würde mal sagen, Marco Rose, wenn der sich das Spiel in Valencia angeguckt hat, kann der sich einiges abgucken, weil was hat Valencia gemacht. Sie haben sich klar auch hinten reingestellt in diesem 4-4-2-System, aber so auch ein bisschen gesagt, guck mal, im Mittelfeld könnt ihr machen, was ihr wollt. Hinten gehen wir drauf und auch vorne gehen wir drauf. Also das war dann Pressing, nur wenn Real in der Abwehr den Ball hatte, im Mittelfeld gut den Ball überlassen und eben Real in diesen vermeintlich ungefährlichen Zonen machen lassen. Und so kam dann Real eben sehr selten wenig mal durch. Ja, es gab hier und da noch ein, zwei Schüsschen, aber das war nicht so viel und deswegen hat Valencia erstmal...
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch. Also, wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn, Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen. Einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen, für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Gut und leidenschaftlich auch verteidigt. Und deswegen, glaube ich, kann da Rose sich viel, viel abgucken. Einfach von dieser Taktik her, wir überlassen euch den Ball. Wenn Leipzig mitspielen will und überall drauf geht, dann entstehen wieder Räume und Vinicius ist frei durch und wird von Kroos geschickt, schon klar. Aber wenn Leipzig, auch wenn sie den Druck haben, sie müssen ein Tor erzielen, erstmal sagt, komm, wir lassen euch ein bisschen mal kommen und wir reagieren nur, wir schalten um. Openda wurde am Wochenende ja wieder ein bisschen geschont und so weiter. Dann geht da schon theoretisch was. Also diese Ausgangslage, die könnte schon wieder riskant sein für Real. Von wegen, wir haben ja Hinspiel gewonnen, wie damals in Amsterdam. Und das ging ja auch ein bisschen nach hinten los.
Ja, aber Ajax ist nicht Leipzig und andersrum. Also dieses Ajax war ja eine ganz besondere Truppe und dieses Leipzig ist nicht besonders gut drauf in der Saison, auch wenn sie jetzt in Bochum gewonnen haben, aber auch da lagen sie ja zurück. Ne?
Haben Remontada geübt, daher, auf der Jagd geübt.
Immerhin. Also die haben natürlich brutales Talent, ne? Mit Xavi Simons und Dani Olmo, um mal zwei zu nennen. Auch Openda weiß, wo die Kiste steht. Also Offensivtalent ist da, aber sie haben ein super Spiel gemacht, wie ich fand. Im Hinspiel haben trotzdem 0-1 verloren. da fehlt mir der Glaube, dass du im Bernabeu gewinnst. Und das müssen sie ja, um allein schon in die Verlängerung zu kommen, müssen sie ja 1-0 oder 2-1 gewinnen. Mhm. Da fehlt mir ehrlich gesagt der Glaube. Also von daher wird das, glaube ich, ja, wird das nicht so prickelig werden. Das sollte Real schon schaukeln.
An sich ja, allein schon durch die Erfahrung. Und dann ist vielleicht ja Leipzig immer noch eine jüngere Mannschaft und mit nicht ganz so viel Champions League-Erfahrung. Xavi Simons spielt eine überragende Saison, aber hat jetzt auch noch nicht so viel gespielt. Deswegen ja, muss das natürlich Real Madrid machen. Aber wie gesagt, es gibt so, Rose kann sich, glaube ich, ein bisschen was von Valencia abgucken. Aber ob das dann trotzdem reicht, weil du musst ja trotzdem erstmal ein Tor erzielen in Bernabéu. Mal gucken. Okay, das ist jetzt Champions League. Was haben wir noch so alles? Bei den Frauen müssen wir nochmal erwähnen natürlich. Da gab es jetzt tatsächlich auch nach der Weltmeisterschaft den Nations League-Sieg. Sie haben ja jetzt im Finale gegen Frankreich gewonnen. Und was müssen wir da sagen? Es ist auch mal schön, wenn nach einem Titel für eine Nationalmannschaft über den Titel, über das Finale, über den Sieg geredet wird und nicht wie beim letzten Titel über so ein anderes hässliches Thema. Also da nochmal Glückwünsche an Spaniens Frauen, Weltmeisterin, jetzt Nations League-Siegerin. Olympia waren sie ja schon qualifiziert. Das ist eine schöne Sache. Eine schöne Sache gab es auch noch in der dritten Liga. Letztens hat man schon erwähnt, ein Spiel mit über 20.000 Fans in Malaga gegen Recreativo. Jetzt waren es 28.000 Fans in der dritten Liga, also starke Bilder. Beim Heimspiel von Deportivo La Coruña, die hatten Real Oviedo empfangen, das ist galizisches Derby quasi, und die haben dann 4-1 gewonnen, sind jetzt dadurch wieder Tabellenführer in dieser dritten Liga, Gruppe 1 vor Nastic, vor Ponferradina, Celta B, Barça B. Also da, wer weiß, vielleicht klappt es dieses Jahr endlich mal wieder, dass Deport, Super Deport, zumindest zurück in die zweite Liga kehrt. Das würden wir uns ja alle wünschen. Mal gucken.
Ich glaube, ich muss dir eine Karte von Spanien schicken, ein Geografieatlas, denn Oviedo liegt in Asturien
ist es.
In Galicien, ja, Herr Kern. Ganz, sicher. Ganz, ganz dünnes Eis, ja. Ne? Galizisches Derby, nee, da gibt es ein paar, aber...
Aber Depor ist dann in Galicien, also sprich, es ist eigentlich dann doch kein Derby. Aber sie sind nicht weit aus.
Derby ist es nicht. Ja,
na gut.
Derby ist es
dann
nicht.
Dann war das mein Stick. Weil Gijón ist noch Asturien. Ja, eine Karte.
Gijón Oviedo ist das ganz große Derby übrigens. Das ist das, das Nürnberg-Fürth. Das,
von Asturien.
Sevilla Betis quasi so ein bisschen. Ja, okay. Also gut, das ist ein Stadtderby. Aber das große Derby ist tatsächlich Sporting gegen Oviedo, ja. Nee. Aber schön, da siehst du mal, dass Depor noch lebt, ne? Auch wenn sie da leider immer noch in der dritten Liga rumkrebsen, aber ich glaube, sie sind mittlerweile was, Zweiter oder Dritter sogar, also sind ein bisschen geklettert. Erster sogar?
Ein Punkt
vor Nastic. Ich habe letzte Woche, glaube ich, vor dem Spiel da reingeguckt und dachte mir, oh, letztes Mal waren sie so Siebter rum, also wieder kein Aufstieg, dachte ich mir schon, aber jetzt haben sie ein paar Siege eingefahren. Wir drücken natürlich die Daumen, dass dieser große Club zumindest endlich wieder in die zweite Liga aufsteigt. Ja, ne?
Genau. Was haben wir bei unserem Tippspiel? Ich schaue mal hier rein. 23 Punkte hat Pateo geholt und heute ist natürlich noch Osasuna gegen Alaves. Ja, da geht doch noch was. Also da ist schon mal stark. Vorne weiter Fabi Manita vor Kieran. Aha, der hat jetzt auch geklettert die letzten Woche. Ich habe irgendwo immerhin Platz 74. Ich glaube, du bist da doch auch irgendwo in der Nähe. Ich habe meine 344 Punkte. Ich sehe die schon gar nicht mehr. Wahrscheinlich bist du vor mir, oder?
61. bin ich, sehe ich gerade. Mit 16 Punkten. Das ist ja für mich gar nicht so schlecht. Boah,
hast aber auch ein paar Plätze gut gemacht.
Ja, aber es ist ja trotzdem noch nicht gut. 12 Plätze gut gemacht, aber gut geht anders, ne? Da ist noch Luft nach oben.
Hier Pateo zum Beispiel um 23 Plätze geklettert, Pascal um 13 Plätze. Also da geht schon was und kann man immer noch gut mitmachen bei uns im Tippspiel. Was haben wir noch zum Abschluss? Wir haben noch eine Ankündigung für, was wir als nächstes mal neu machen. Wir überlegen ja neue Sachen, was wir contentmäßig machen. Pokalfinale, wollen wir mal ein Watchalong probieren und so weiter. Und wir nehmen am nächsten Sonntag eine kleine Champions League-Vorschau auf, weil es gibt ja zwei spanische Teams gegen zwei italienische Teams. Da werden wir eine kleine besondere Vorschau mit Gast machen. Die wird es dann auf YouTube geben, ne? Wollen wir das machen? Und oder?
Genau, soll man schon sagen, wer der Gast ist?
Weiß nicht.
Sagen, oder?
Kann man, weiß nicht. Ja,
oder willst du es spannend? Ja. Machen wir spannend.
Machen wir spannend.
Also es gibt einen Gast, einen Italien-Experten, der bei unserer Extra-Folge, also wir waren nicht wie sonst eben, normalerweise packen wir in die normalen Folgen immer so 10 Minuten ein bisschen Vorschau-Geplänkel mit rein auf die Champions League, aber diesmal machen wir es anders. Nee, in der Tiki-Taka-Folge, in diesem normalen Podcast, wird nur über La Liga gesprochen. Ja. Also über den vergangenen Spieltag und was so passiert ist in Spanien. Und wir machen eine Extra-Folge, Vorschau, nur Champions League mit einem besonderen Gast als YouTube-Videoformat, um da eben ausführlicher drüber zu sprechen über die Champions League, weil die Spiele halt knackig sind. Atletico Inter und Barca Napoli, da kracht es richtig. Mega. Und dann macht es natürlich Sinn, dass man da mit einem ausgewiesenen Italien-Experten, den ihr sicherlich wahrscheinlich alle kennt, dass wir mit dem drüber sprechen, damit wir da natürlich auch mal Experten-Input von einem Italien-Kenner bekommen und nicht nur unseren langweiligen Senf abgeben. Und das eben als YouTube-Format, also mal was Neues ausprobieren. Wir hoffen, ihr habt da Spaß dran. Von daher, du hast ja schon richtig gesagt, könnt ihr jetzt schon abonnieren, den YouTube-Kanal. Nächsten Sonntag ist es da soweit.
Genau, da wollen wir eben ein bisschen was ausprobieren, also mal auch mehr Videos auf unserem YouTube-Kanal gerne schon mal abonnieren, was dann auch so kurze Reaktionsvideos, wenn irgendwas Krasses passieren sollte, sein könnten, als auch so längere Laber-Livestreams, ob das dann so Watch-Alongs sind oder dann vielleicht auch wieder mit Patreons, hat man ja auch schon. Natürlich soll es auch ein bisschen mehr generell für unsere Patreons geben, was dann auch nur dort konsumiert werden kann unter patreon.com/tikitaka-podcast, wie irgendwie vielleicht auch regelmäßiger kurze Vorschauen vor generellen Spieltag, jetzt diese Champions-League-Vorschau mal abgesehen. Also wir haben da ein paar Ideen, hatten ja letztens auch da unsere Umfragen, danke dafür. Wenn ihr noch mehr Wünsche, Ideen habt, könnt ihr uns das auch gerne immer schreiben, ob dann als Patreon, Direktnachricht oder wo auch immer. Also da schon mal danke an alle, die auch schon mal hier Feedback abgegeben haben. Wie gesagt, wir wollen gerne mehr machen, auch für euch, für generell öffentliche Videos, aber oder auch nur für die Patreons. Da soll es ja natürlich auch immer noch das Spezielle was geben für unsere Supporter und da könnt ihr gespannt sein, was alles noch so kommen wird. Ja, und wir hören uns dann wieder nächsten Montag. Mal gucken, wann genau, weil ich, wie gesagt, dann Umbau habe nächste Woche, ob das dann auch wie jetzt morgens, mittags aufgenommen wird oder eher nachmittags. Ja, das war's auch schon. Der Kaffee lässt langsam nach hier, mein Getanze vor der Kamera. Auch mal gucken, ob ich es jetzt ein bisschen ruhiger angehen lasse und noch ein bisschen Mirage spiele, das neue Spiel. Egal. Ja, oder? Sind wir am Ende, oder, Alex?
Sind wir am Ende. Also die Ankündigung habt ihr auf dem Schirm. Social Media im Blick haben. YouTube-Kanal abonnieren. Dann gibt's neuen, exklusiven Content in den nächsten Wochen und dann hören wir uns aber spätestens Montag ganz normal wieder hier auf diesem Podcast-Kanal. Ja. In dem Sinne, schöne Champions League-Woche.
Schöne Champions League-Woche.
Bis dann.
Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.